Hallo und einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen zur neuesten Episode des Lichtspielcasts. Mein unglaublich guter Name ist immer noch Dennis. Begrüßen darf ich heute den Mo.
Servus.
Und das ist selbst gewartet.
Hallo, hallo. Den Spieß umgedreht.
Der Spieß geturnt hat er.
Ja, genau. Das Bit.
Neue Folge, neues Glück. Wir haben einiges vor heute und dann natürlich unser Review heute Napoleon, der neue Film von Ridley Scott. Oder in dem Tempo, wo der Mann Filme raus hat, kann man sagen, ist es halt der nächste Film von Ridley Scott. Das ist, glaube ich, treffender. Ich habe auch gesehen, auf Letterboxd diese, also wenn du zumindest auf die Napoleon-Seite gehst, ist oben das Letterboxd-Logo in der französischen Farbe.
Ach so? Ah, das muss man jetzt direkt anschauen.
Also zumindest auf dem Laptop ist es so.
Ach so. Ah, du meinst im dieses Fav-Icon oder was?
Ja, genau, diese.
Nein, in der App gibt es natürlich dieses Symbol dann nicht. Ja. Lustig. Ich kann mich nur erinnern, bei Everything Everywhere All at Once hatte das Letterboxd-Icon so ein Auge, so ein Googly-Eye.
Oh,
ganz nettes Easter Egg immer, ja.
Ich meine, mich erinnern zu können, yes. Genau, aber auf jeden Fall, wir besprechen heute Napoleon, der, wie schon gesagt, nächste Film von Ridley Scott. Ja, wahrscheinlich in 3 Monaten kommt er wahrscheinlich schon wieder.
In einer langen Reihe von Ridley Scott-Filmen ist das der nächste.
Ich wollte eigentlich mal schauen, wie viele wir von dem eigentlich schon. Also, der muss ja eigentlich so die häufigsten Filme haben, die wir besprochen haben in diesem Podcast. Als Hauptreview.
Als Hauptreview?
Oder?
Vielleicht. Ich überlege jetzt gerade so die.
Ja, okay.
Wann macht der Denis Villeneuve-Filme, die wir beide schauen? James Cameron geht's ja nicht aus, der macht zu selten was, ist eh klar. Ich gehe gerade nur so die. Naja, vielleicht hast du gar recht. Was haben wir gemacht? Wobei,
ich gehe kurz drüber. Naja. Also, wir machen den Podcast jetzt seit Oktober 2013. Ja. Also knapp 3 Jahre. Also, The Counselor haben wir nicht besprochen.
Moment. Haben wir unser 10-Jahr-Jubiläum verpasst?
Reden wir später drüber. Hey, Mo, wir stehen da drüber. Wir machen einfach weiter. Das ist 20. Jubiläum. Erst haben wir es für uns interessant. Also, The Counselor, nein. Exodus, Gods and Kings, nein. Den habe ich auch zuletzt erstmal gesehen. The Martian, Marsianer haben wir besprochen, ja, oder?
Ich glaube schon.
Dann
oder Alien haben wir Covenant. Den, jetzt bin ich mir nicht mehr sicher, ob wir den besprochen haben. Alien Covenant haben wir nicht besprochen.
Ich hatte den Podcast erwähnt. Okay, All the Money in the World. Ja. Okay. Ja, Last Duel und dann jetzt Napoleon. House of Gucci hat es letztes erwähnt. Ja, okay, naja, stimmt. Das ist richtig.
Aber wenn man viele Filme so macht, rein statistisch könnte es kein schlechter Tipp, sage ich jetzt mal. Aber
ja. Ja, stimmt. Ist wahrscheinlich David Villeneuve oder keine Ahnung. Wahrscheinlich sogar Nolan.
Ja, Nolan, guter Punkt, ja.
Können wir ja später. Oder vielleicht weiß es ja sogar jemand und kann uns das über den Äther scheinen. Auf jeden Fall, bevor wir zu unserem Review kommen, gibt es natürlich wie immer, was wir geschaut und gespielt haben, und ansonsten dürft ihr uns sehr, sehr gerne E-Mail zukommen lassen, lichtspielcast@kinofilme.com. Ansonsten findet ihr uns unter kinofilme.com/lichtspielcast/podcast oder /Eskapoden, das ist Mod2-Podcast. Ansonsten überall, wo es Podcasts gibt. Oh, ich wollte, bevor wir beginnen, eine Sache gerne erwähnen. Ich habe es sogar, glaube ich, ich bin ja mit dem Alter, kann man sich nicht mehr so gut erinnern, aber ich habe im letzten Podcast etwas erwähnt on air, was ich eigentlich in der vorherigen Sendung sogar schon.
Du wolltest, dass ich dich erinnere, das habe ich natürlich geflissentlich vergessen. Aber ich bin auch nicht irgendwie dein Sekretär, okay?
Noch nicht.
Genau.
Nein. Eine Sache, die ich gerne erwähnen wollte. Also, wir machen ja manchmal, dass wir am Anfang ein paar Sachen erwähnen, ein paar News, wenn es mal irgendwie passt, oder wir sagen, hey, ist interessant genug. Aber eine Sache wollte ich dann schon gerne erwähnen. Wir haben ja zum Beispiel manchmal, dass ich sage, hey, hier, Person XY ist gestorben. Und ja, wo ich einfach sage, hier ist dann schon was, wo ich sage, hey, verbinde ich was mit der Person oder keine Ahnung, das heißt filmmäßig, dass man vermehrt was von dieser Person gesehen hat oder so. Jada, jada, jada. Aber jetzt ist jemand gestorben, wo ich schon sage so, ist mir nahegegangen, ist vielleicht übertrieben gesagt, aber hat ein komisches Gefühl in mir ausgelöst. Und das ist Matthew Perry, der ist vor einem Monat gestorben. Und auch ganz plötzlich, also ist, glaube ich, in der Badewanne irgendwie zusammen gesackt und dann muss ich gerade überlegen, ich weiß gar nicht mehr. Also genau, Todesursache war so ein bisschen, also war irgendwie so ein Unfall. Also war jetzt nicht irgendwie, dass man sagt, okay, hier bezüglich Substanzen, weil ist ja auch etwas, wo der gute Mann lange Zeit mit zu kämpfen hat und auch in seinem Buch, was er letztes Jahr veröffentlicht hat, einmal thematisiert hat. Und ist eigentlich jemand, der ziemlich bekannt ist, eigentlich nur für seine, ich sag mal, Chandler Bing-Rolle in Friends. Eine Sitcom, die von 94 bis 2004 lief und ja, mit Sicherheit so einen der größten Sitcoms überhaupt. Aber ansonsten gab es immer mal hier und da ein paar kleine Rollen, aber ja, in West Wing war der mal Studio 60, also hier die eine Staffel von Aaron Sorkin hat er mitgespielt, die hatte ich gesehen. Good Wife hat er ein paar Auftritte, aber ansonsten ist schon so, Matthew Perry ist für Friends bekannt. Achso, und natürlich ein Film, den ich sehr gut finde, The Whole Nine Yards, falls du den kennst.
Nein, Moment, The Ten Yards, oder? Waren beiden
The Whole Ten Yards?
Ne, das ist der zweite ja, Teil. Waren beiden, ja?
Nein, The Whole Nine Yards ist der erste.
Genau, aber wir waren beiden?
Ja,
ah, okay.
Beiden.
Okay.
Ja, der zweite ist halt, ja, leider echt nicht gut. Ja. Ich habe mich damals, weil ich den ersten so geil fand, war ich in den USA und der zweite kam da ins Kino und ich sag, ich muss ihn unbedingt sehen und dann, okay. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Friends ist ja auch so eine Serie, wo, ich sag mal so, in der heutigen Zeit wird die eher mal so ein bisschen, ich will nicht sagen niedergemacht, aber ist nicht unbedingt so mehr die vielleicht angesehenste Serie, wie es vielleicht damals war. Oder
sie ist nicht ganz so gut gealtert wie.
Ja, genau.
Das ein oder andere Stück. Geschichte das, vielleicht, ja. Fernsehgeschichte.
Genau. Aber ich habe die wirklich sehr, sehr gerne gesehen, auch über wirklich Jahre. Ich habe die ungelogen 5-mal komplett durchgeguckt. Und Matthew Perry, Charakter von Chandler Bing, ist wirklich jemand, wo ich sage, ey, da habe ich viel mit. Ja, keine Ahnung, der ist mir so ans Herz gewachsen, ist auch übertrieben gewesen, aber er war für mich so erstmal, er war für mich der witzigste, mit Abstand. Also liegt auch so einfach an seinem Charakter, so dass da habe ich echt so einen Zugang auch schnell zu der Serie gefunden, so sein sarkastischer Humor, aber der halt wirklich gute Beobachtung, einfach gute Witze bringt, gute Jokes bringt.
Ich wollte gerade sagen, er ist einer der wenigen, mit denen man lacht und nicht über die man lacht. Weil über Joey lacht man, über Ross lacht man, weil sie halt doof sind oder halt awkward oder wie auch immer.
Oder nerdy,
genau. Ja. Und bei Chandler Bing lachst du wegen ihm, weil er einen Witz macht, weil er eine Pointe bringt.
Ja, ganz genau. Richtig, eine auch sehr gute Beobachtung. Und ja, und keine Ahnung, aber ich mochte auch einfach seinen Charakter, die Entwicklung von ihm. Und es ist auch eine der wenigen Sitcoms, wo mir zumindest später wirklich was an den Charakteren lag. Und das ist auch nicht mehr so, ich sag mal, selbstverständlich für viele Sitcoms, habe ich so das Gefühl. Und ey, ich, Matthew Perry, Chandler Bing war für mich einfach, wo ich sage, hier, ich habe, glaube ich, irgendwann mal vor diesem Podcast mit ein paar Leuten gesprochen, ey, hier, was sind so deine Top 3 Charaktere aus der Film- und Serienwelt? Ey, es gab eine Zeit, habe ich Chandler Bing mit genannt und aufgeführt.
Du hast ich weiß nicht, ob immer noch, aber ich kann mich erinnern, dein Twitter-Profilbild war das mal, oder? Oder das ist es vielleicht sogar noch?
Ist es immer noch. Es ist auch mein Ex-Profilbild.
Also, Ex, richtig.
Es ist mein Blue Sky-Profilbild und ist mein Letterboxd-Profilbild. Das ist überall mein Profilbild.
Ah, okay, ja.
Also das ist das Bild, wo er den, das ist die Folge, wo er den Lippenstift von Joey hat irgendwann mal Werbung für eine japanische Firma gemacht, die einen Lippenstift hergestellt haben. Ichiban, Lipstick for Men. Und genau, gibt es eine Folge, wo er den ausprobiert. Ich mochte das Bild halt sehr gerne und dann habe ich das genommen und ich fand das.
Dazu muss man jetzt vielleicht sagen, wer das Bild jetzt nicht vor Augen hat, dass der Lippenstift nicht etwa rot war, sondern blau.
Ja, es, Blau, lila, mit ein bisschen lila? Glitzer drin.
Okay, ja, ich hab's blau in meinem Kopf in Erinnerung, aber ja, genau. Ja, ja.
Und es ist auch immer so, dann selbst wenn ich die Serie dann nicht mehr komplett durchgeguckt habe, die war eigentlich immer verfügbar. Und da muss ich auch wirklich gestehen, also da habe ich auch wirklich für die komplette Serie so einen wirklichen Softspot in meinem Herzen gehabt, so als dann so, als ich dann irgendwann so gelernt habe. Also das Internet bringt einem ja irgendwann dazu, dass du Dinge, die du vielleicht früher gemocht hast oder die du gut fandest, das Internet bringt dir bei, dass die nicht gut sind.
Hm, so, will so ich davon sehr, überzeugen.
Ja, genau. Forrest Gump, yeah, bester Film aller Zeiten. So, verbringst lange Zeit im Internet. Vielleicht nicht der allerbeste Film.
Tatsächlich und, Liebe.
Genau. Oh, was für ein schöner Weihnachtsfilm. Bisschen problematisch. Genau. Und Friends, da, ich habe dann auch so die Kritik wahrgenommen, aber ich muss gestehen, es ist immer noch, also hier, die Serie wurde jetzt auseinandergerissen, kannst sagen, ja, okay, kannst du nicht gucken, aber
heimlich
geht ich habe da noch. Immer, ja, genau. Und es ist für mich immer noch eine Serie gewesen, wenn ich einen schlechten Tag hatte, wenn ich irgendwas brauchte, um mich zumindest wieder in Zustand zu bringen, wo ich sage, hey, hier, ich kann mich wohlfühlen, also so das sogenannte Futter für die Seele. Hm. Jeder hat ja so, ich sag mal, seine gewissen Filme oder Serien oder vielleicht auch Spiele, Bücher, Musik, einfach Dinge, die unsere Laune wieder nach oben heben. So. Und das ist für mich, muss ich ganz klar sagen.
Liefern, ja. Mhm.
Ja, genau. Und das ist für mich ganz klar Friends gewesen. Ich habe dann immer Folgen rausgesucht, die, wo Chandler mit Joey noch zusammen gewohnt hat. So alles vor der, ist gefährlich, sechste Staffel, glaube ich. Fünfte sind Chandler und Monica zusammengekommen. Ich glaube, sechste sind sie zusammengezogen.
Okay.
Ich müsste nochmal wissen, aber egal. Auf jeden Fall, und das ist auch etwas, was ich jetzt in der letzten Zeit gemacht habe. Ich habe echt überlegt, ob ich auch nochmal die komplette Serie von vorne schaue. Vielleicht mache ich es auch, aber ich habe bisher nur, ich habe die erste Hälfte von der ersten Staffel einfach nochmal geguckt. Und selbst da ist einfach schon sehr beeindruckend, wie Matthew Perry als Darsteller einfach raussticht, wie prägend der ist. Klar, der ganze Cast ist stark, aber Matthew Perry hat für mich da einfach rausgestochen. Und er hat, glaube ich, mal im Interview gesagt, so, dass er fände es cool, wenn er eher, weil er hat während der zweiten, ich glaube dritten auf jeden Fall, dann hat er schwer, der hat nach dem Unfall ist der auf Schmerztabletten gekommen, hat so einen Jetski-Unfall gehabt und dann war der süchtig und das thematisiert er in seinem Buch, das ich nicht gelesen habe. Aber er redet halt oft in Interviews davon und hat auch in Interview mal gesagt, ja, hier, ihm wäre es lieb, wenn er irgendwann mal nicht mehr da ist, dass die Leute, klar, er ist froh und happy, dass die Leute ihn als Chandler immer noch ansehen und dass das so wahrscheinlich auf seinem Grabstein stehen wird. Aber er wäre natürlich auch happy, wenn die andere Seite sowas, er sagt hier, er versucht Leuten zu helfen, die eben Probleme, Schwierigkeiten haben mit Sucht loswerden und ist natürlich klar, sehr lobenswert. Würde ich auch gern tun, möchte ich auch an der Stelle ja gerne ihm bieten, so, dass das eine sehr noble Sache gewesen ist, dass er sich danach einmal gesagt hat, hey, das hier soll jetzt so ein bisschen der Fokus sein. Aber ja, für mich wird er immer Chandler Bing sein und ich will nicht irgendwie, dass das was Niederes ist, so. Ich glaube, das ist etwa, also wirklich, dass ich sage, hey, ich bin dankbar für diesen Menschen, diesen Charakter und den Darsteller, der mir wirklich an Tagen, wo ich sage, ey, mir ging's halt echt kacke und das ist ja auch so der Gedanke davon, so die dunkle Tage vielleicht ein bisschen heller zu machen. Sehr schade, dass er gestorben ist, so. Das hat mich so wirklich getroffen, weil ich, wie gesagt, sonst jetzt kein großer Fan von sonstigen Filmwerken gewesen, aber das ist so prägend gewesen, dass ich mehr damit verbinde als einfach nur, oh ja, es war eine lustige Sitcom, die ich mal vor ewigen Jahren geguckt habe, sondern etwas, das mich über längere Zeit begleitet hat und auch über längere Zeit und auch jetzt noch an diesem Abend mir gut getan hat. Und ich finde, das ist eine gute Sache und ja, möchte ich an der Stelle einfach nur Shoutout. Ruhe in Frieden, Matthew Perry. Genau. Möchtest du auch noch etwas sagen?
Nein, also ich stimme auf jeden Fall zu. Ja. Für mich war halt Chandler auch immer deswegen eine besondere Figur in der Serie, weil er auch ein bisschen der Computer-Nerd war. Ja. Ross war halt so der Geschichte-Nerd, wenn man so will, und der mit den Eigenschaften, die man damals halt typisch mit Nerds so eher assoziiert hat. Ja, aber rein von den Interessen war halt der Chandler der sich für Excel interessiert hat oder für die Computerverarbeitung, was er dann gesagt hat. Keine Ahnung, 32 Megabyte Arbeitsspeicher und keine Ahnung, was macht er dann auf dem Laptop von der Arbeit? Ich weiß es nicht mehr.
Spielen,
richtig. Minesweeper wahrscheinlich oder sowas, was es damals halt gegeben hat.
Genau. Na, es ist ja die ganze Zeit ein Rätsel, was er arbeitet, keiner weiß das so genau. Und als er dann das erste Mal einen Computer hat, dann listet er das so auf, so genau, so und so viel RAM und so weiter und dann, what you gonna do with it? Hm. Play games and stuff.
Hm, genau. Ja.
Okay.
Einer von uns.
So, dann, genau, Mo, wo hast du dann sonst in der letzten Zeit deine Freizeit mit verbracht?
Wir haben uns die, lass mich nicht lügen, ersten 4 Episoden der neuen Season The Crown angeschaut. Also jetzt, soweit ich weiß, letzte Season, die angekündigt ist, 6. Season, jedoch zweigeteilt. Ich glaube, Mitte Dezember geht's weiter. Ich habe ja gesagt, nicht nachgeschaut, ob dann nochmal 4 kommen oder dann 6, weil normalerweise sind es ja immer 10 Folgen pro Staffel. Die ersten 4 sind jetzt heraus und kann man sich anschauen. Und das ist jetzt ein Spoiler für die ersten 5 Minuten, sage ich jetzt mal, und für Real Life. Die drehen sich halt um den Tod von Diana. Diana Spencer, Lady Di, wie auch immer. Ja. Und natürlich auch damit mit der Beziehung, die sie halt in diesem Zeitraum hatte. Zu diesem, wie heißt der, Dodi Lafayette, glaube ich, heißt er. Und ja, ich war ja, glaube ich, von der 5. nicht ganz so angetan. Da waren mir dann die Charaktere oft ein bisschen zu abgehoben, glaube ich, wäre das Wort, was ich jetzt verwenden würde. Oder vielleicht war auch das Drehbuch nicht mal ganz so gut. Ich kann jetzt schwer einen Finger drauflegen. Irgendwas hat mich jedenfalls mit etwas mehr Distanz vor dem Fernseher sitzen lassen, wo ich das Gefühl gehabt habe, okay, wo die ersten 4 Seasons das noch sehr gut geschafft haben, dir nahezubringen, dass die zwar in ihrer eigenen Welt leben, aber auch in irgendeiner Form menschlich sind und andere aber auch ihre menschlichen Probleme haben, ja. Und dass halt eher die Situation, in der sie sich finden, außergewöhnlich ist und die Menschen darin aber halt immer noch funktionieren versuchen. Ja, auch wie das jeder halt in seiner Situation versucht. Und in der 5. war das ein bisschen schwieriger, wo ich mir gedacht habe, das sind einfach nur arrogante Arschlöcher oder ich weiß nicht was. Und dadurch, dass natürlich die Lady Diana hier weniger, sie war auch eine, also die echte Figur war natürlich auch, kam aus noblen Hause, ja. Sie war jetzt nicht irgendwie jemand, keine Ahnung, irgendeine Bettlerin von der Straße, die er sich da gefunden hat. Die war auch eine, wie sagt man da, Aristokratin? Na, irgendein Wort fällt mir gerade nicht ein, aber deren Eltern waren auch, also noble, keine Ahnung.
Betuchte Menschen.
Ja. Aber sie war halt trotzdem im Vergleich zu der restlichen royalen Familie, die ja wirklich sehr abgeschottet lebt. Und sehr eigen lebt und sehr, ja, sehr besonders lebt, war sie halt noch unter Anführungszeichen die Normale. Ja. Und war ja dann auch in echt und natürlich auch wie in der Serie beschrieben, nahbarer, hat sich mehr für Menschen eingesetzt und hat das irgendwie losgetreten, dass die Royals nimmer so die Außerirdischen sind, die über der Gesellschaft stehen und außerhalb der Gesellschaft stehen, sondern hat irgendwie mehr ihren, denn das als Hebel gesehen, dass sie da jetzt Licht auf Probleme lenken kann und so weiter, ja. Und war halt einfach auch Projektionsfläche für die Leute, die halt den Royals nah sein wollten. Mit der ging das besser, ja. Und war dann entsprechend auch beliebt und so weiter. Und klar, die Probleme, die sie dann mit Charles hatte und so weiter, kam ja alles in der 5. Season vor. Worauf ich eigentlich raus will, ist, dass die 6. Season mir qualitativ wieder mehr zugesagt hat. Du bist wieder mehr bei ihr, also sehr, sehr Lady Di-Focus natürlich, das Ganze. Man kriegt aber auch von den anderen was mit natürlich, weil die natürlich, das waren halt diese Gegenpole damals. Ich meine, ich war auf der Welt zu dem Zeitpunkt, aber hab's ehrlich gesagt nicht mitbekommen, was damals passiert ist. Aber man kann das wahrscheinlich nachlesen. Ist wahrscheinlich wie wenige andere Themen relativ viel darüber geschrieben worden, nehme ich an, ja? Ohne dass ich das jemals nachgelesen hätte. Und es gibt natürlich auch um ihren Tod verschiedenste Mythen und Theorien und Tatsachenberichte und weiß nicht was, ja. Und dessen bedient sich auch die Serie so ein bisschen, dass man nicht genau weiß, was wirklich passiert ist in den unmittelbaren Tagen und Wochen davor oder an dem Tag, wo die, oder in der Nacht vielmehr, wo dieser Unfall passiert ist und so weiter.
Und das ist wahrscheinlich halt sehr schwer, diese Zeit oder diesen Moment nicht als zu skandalös in der Serie zu inszenieren. Also genau. Ein bisschen, ich sag mal, mit einer sicheren Hand.
Ja, ein bisschen pietätvoll aufarbeiten und nett. Ja. Ich habe jetzt Pam und Tommy nur so ausschnittsweise gesehen, aber da ging es ja sehr viel drum, dass da halt schon auch, ja, dass das, also, die ist jetzt auch nicht feinfühlig, ja. Da redet er mal mit seinem Penis. Genau. Hat dann Dialog mit seinem Penis und so weiter. Das habe ich gesehen. Hier versuchen sie schon, wie du sagst, bisschen.
Diana hat hier keinen
Dialog, mit ihrem Penis, nein. Okay. Das nicht. Dass die Paparazzi ein Phänomen dieser Zeit waren, wird natürlich sehr klar thematisiert, ja. Mhm. Aber halt, ich meine, das war auch bei Pam und Thomas ein bisschen auch hingestellt als etwas Problematisches, ja. Ein Ding der Zeit von damals, mit dem sie umgehen mussten, das einfach für sie alltäglich war, was zu Problemen geführt hat, möglicherweise tatsächlich auch den Unfall ausgelöst hat, ja, weil die wurden ja wirklich auf Schritt und Tritt verfolgt, waren sozusagen immer auf der Flucht, nicht auf der Jagd, wurden gejagt und so weiter. Das wird alles thematisiert und es wird, kommt mir vor, wieder ein bisschen nahbarer alles dargestellt, ja. Mhm. Ich bin mir nimmer sicher, hat die Elisabeth Debicki schon in der letzten Staffel die Diana gespielt oder war da noch wer anders?
Ich habe die nicht gesehen, aber
ja. Du hast gar nicht gesehen. Okay, hat sie. Okay, genau. Also sie macht das eh nach wie vor ziemlich gut auch. Wie gesagt, ich finde, sie ist wieder qualitativ besser geworden. Ganz so geil wie die ursprünglichen Seasons, die OG-Seasons, sage ich jetzt mal, die quasi noch historisch waren für mich. Fand ich sie jetzt nicht, aber sicher wieder besser als die fünfte. Ich bin echt gespannt, wie sie jetzt dann das Ganze noch fertig erzählen sozusagen. Weil jetzt sind wir wirklich in einem Zeitraum, wo ich zumindest auf der Welt war, ja. Auch wenn es mich damals nicht interessiert hat, die Royals interessieren mich auch heute noch kaum. Außer, dass ich es ziemlich skandalös finde, wie viel Geld die eigentlich haben, das man auch besser nutzen könnte, ja. Letztens war wieder was in den Nachrichten, dass in gewissen Grafschaften, wenn Leute sterben und also Grafschaften in England, wenn Leute sterben und keine Erben haben, dann geht da ein guter Teil an die Royals, also sprich an Charles sein Estate, und mit dem Geld kann er sich dann andere Immobilien quasi wieder aufmöbeln, um mit den Immobilien wiederum mehr Geld zu machen und so weiter. Also es ist schon grenzwertig, dass man sagt, okay, gebt ihnen mehr Geld, damit sie gut leben können, aber die sind eigentlich Großgrundbesitzer und verdammt reich, wie es die wenigsten Leute sein sollten, ja. Also jetzt mal abgesehen von den ganzen Billionärs, die auch viel zu reich sind, sind die halt doch irgendwie Teil der Gesellschaft, möchte man meinen, was sie aber in Wirklichkeit nicht sind, ja.
Ohne, wie gesagt, ich habe jetzt aktuell nur bis zur 5. Staffel gesehen, aber natürlich ist es auch Thema dieser Serie, ohne jetzt die Königsfamilie in Schutz zu nehmen, aber die Serie porträtiert ja auch sehr schön, dass all dieses Geld natürlich jetzt nicht glücklich macht und dass es auch ein Fluch sein kann oder eine nicht sehr angenehme Zeit sein kann, in dieser Familie zu leben oder diesen Alltag zu leben in diesem großen Haus und eigentlich nie raus zu können und es gehört natürlich in dem Moment dazu, aber ja, natürlich. Die müssen sich keine Gedanken
machen. Das ist halt wirklich, das ist schon faszinierend. Du hast einerseits kannst du, glaube ich, wenn du sagst, ich möchte jetzt etwas, dann wirst du es bekommen. Ja? Niemand wird der Königin von England einen Wunsch abschlagen. Ja? Die kann wahrscheinlich von Mord bis einem Diamanten kriegt die alles, was sie will. Aber gleichzeitig kann sie jetzt einfach nicht schnell zum Laden runterlaufen und sich dort ein Packerl Chips kaufen, ja? Ohne dass das ein Skandal sondergleichen wäre, sonst nicht mehr so. Mhm. Aber dann sind sie natürlich auch wieder auf ihrem Schlösschen in Schottland und der Hinterhof ist quasi einfach so eine wunderschöne Szenerie, ja, wo sie einfach dann ihre, keine Ahnung, ihren Hirsch schießen können, wenn sie das wollen oder sonst irgendwas. Ja, also es ist eine sehr eigene Situation, in der sich diese Royals befinden. Und klar, da, ich weiß nicht, ob man wirklich tauschen will mit denen. Das wäre, weiß ich nicht, ob ich das wollen würde.
Ich habe ganz zufällig, habe heute ein YouTube-Video gesehen. Ich habe kurz reingeguckt. Es sind so ein paar.
Cool, Dennis. Wow, super.
Ja.
Ganz zufällig.
Kurz auf die Schulter klopfen. Ja. Von drei, ich kenne den Channel nicht, sind einfach drei Jungs gewesen, die, oder vier mit dem Fahrrad gefahren sind.
Also drei Jungs und ein Fahrrad.
Nein, mehrere Fahrräder. Alle haben auf dem Fahrrad gesessen. Und die filmen ihre Tour. Und Okay. Während dieser Tour treffen sie plötzlich auf einen älteren Mann, der da auf durch diese Landschaft spazieren geht. Und dann merken sie, oh, das ist König Charles. Oh. Und dann sprechen, und das filmen sie halt so, sie quatschen dann halt kurz so, keine Ahnung, anderthalb Minuten mit dem und dann, ja, alles klar, wo seid ihr? Ja, wo geht's lang? Ja, alles klar. Ja, ja. Mhm. Ich kann es gerne in die Shownotes packen, wenn du mich nachher dran erinnerst.
Ja, werde ich vergessen, aber schauen wir mal.
Ich notiere es mir gerade einmal. Ja, fand ich ganz witzig. und er macht einen sehr sympathischen Eindruck. Ich glaube, ist das so der erste YouTube-Kommentar gewesen. Those 75 seconds humanized this man more than all the media coverage this man has ever endured.
Ja. Ja, mag eh sein, ja, man weiß es nicht. Vielleicht.
Ja. Also, ich bin halt so am Überlegen. Mich hat halt damals, weil wir waren ja beide großer Fan von der Serie. Wir haben die sehr gern geschaut. Mhm. Ich meine, du aktuell immer noch. Und die vierte fand ich auch echt gut. Das war für mich sogar die beste. Und dann war ich so ein bisschen vorsichtig, als du dann gesagt hast, oh ja, die nächste Staffel. Und es war auch so der generelle Tonus, dass die nicht mehr so
geil ist. Die vierte war die, wo Charles noch ein Kind war, gell? Wo es darum ging, auf welches Internat
genau.
Und so.
Richtig. Ja. Und wo er Diana kennengelernt hat. Und genau.
Ja, genau. Hey, aber du weißt eh, wer jetzt in Charles spielt, oder? Und allein das ist schon grandios genug.
Oh ja, klar, Jimmy McNulty.
Ja, richtig, genau. Der flucht leider nicht zu viel, das wäre sonst lustig, aber genau, ja, Dominic West.
Schade. Ja, also eigentlich kann ich es nicht irgendwie sagen, okay, die habe ich jetzt aufgehört, weil da habe ich schon noch Interesse, die fertig zu gucken.
Hast du jetzt wieder ein Netflix-Abo? Du hast ja mal abbestellt
ja,
gehabt.
Ja, aktuell genau. Habe ich das, wie du jetzt gleich an der ersten Sache, die ich vorstellen werde, sehen wirst.
Weil ich wollte gerade fragen, wo du sonst Friends geschaut hast. Weil Friends, wer es schauen will, ist noch auf Netflix, die 10 Seasons.
Ist auf Netflix, ja. Genau, richtig. Ist klar, also, das ist mal kurz weg gewesen, aber sonst ist es schon fast durchgehend immer dort gewesen. Ich glaube, irgendwann habe ich dann auch nicht mehr DVDs geguckt, weil das Problem ist halt, wenn du auf einer DVD waren dann drei oder ich glaube vier Folgen. Ja, du bist halt einfach, also, keine Ahnung,
du brauchst so eine
Stunde aufstehen.
Im Kofferraum, die CD.
Genau, richtig. Richtig, ja, die Zeiten sind durch. Aber, Mo, wir bleiben einmal in England.
Und auf Netflix.
Und auf Netflix, ganz genau.
Moment. Ja. Sex Education.
Nein.
Oh! Okay.
Es wär sehr gut gewesen. Also im Grunde eigentlich ist das ein sehr guter Tipp gewesen. Nein. Mo, ich weiß nicht, was los ist, aber ich habe in diesem Jahr mehr Fußballspiele geschaut als in den letzten 5 Jahren. Also ich habe... Früher mal habe ich viel Fußball geschaut, viel ist auch übertrieben, aber ich sag mal häufig so, dass ich das wirklich auch mehr verfolgt habe.
Also und dann Clubfußball, ja, Champions League, Deutsche Bundesliga, sowas, oder?
Ja, genau, richtig, ja genau. Und ja, also es ist dann so weit gewesen, ich glaube, die letzten 2 Europameisterschaften, Weltmeisterschaften, ich habe kein Spiel gesehen, ich habe keine Ahnung, wie es ausgeht. Also einfach null Interesse gehabt. Aber jetzt so nach und nach komme ich wieder so ein bisschen rein. Zumindest, dass ich so ein paar Champions League-Spiele geguckt habe. Mhm. Und also mit Freunden zusammen, ich gucke das nicht alleine. Du wirst ja eh wahnsinnig, wenn du, okay, du willst alle Fußballspiele gucken, was du dann, also du musst, glaube ich, 3 verschiedene Streaming-Dienste dann abonnieren. What? Wenn du Bundesliga und Champions League, also in Deutschland zumindest.
Also das meiste ist auf Wow. aka Sky.
Sky.
Zumindest Champions League ist auf Sky.
Das ist bei uns auf The Zone. Oder wirklich? Wie ich es nenne, Datsun.
Wirklich? Also ich weiß, dass...
Ja.
Na, vielleicht lüge ich auch. Vielleicht sind nicht alle Spiele...
Also in Deutschland ist Champions League wirklich nur
The Zone. Ja, du könntest recht haben.
Habt ihr das eigentlich, The Zone?
Ja. Ich hatte das sogar mal das Probemonat. Einmal fürs Champions League-Finale.
Oh, okay.
Aber da war halt nicht verlängert. Und mittlerweile ist es echt teuer geworden. Das kostet jetzt allein, glaube ich, schon 20 Euro oder so, oder?
Das ist extrem teuer. Ja, und du kannst ja auch nur, also in The Zone, dann kriegst du Bundesliga, glaube ich, nur die Freitags- und Sonntagsspiele, Samstagsspiele. Da musst du dann Sky.
Stimmt. Bundesliga haben. Ist auf jeden Fall gesplittet, ja.
Also, wie, ich glaube, für irgendwas brauchtest du sogar Amazon Prime.
Mit Channel.
Dann, ich weiß gar nicht, ob das überhaupt noch ist, aber ja. Genau, aber im Grunde The Zone oder Datsun.
Genau.
Ich habe am Anfang, habe ich ja wirklich gedacht, das heißt Datsun. Ich habe nur das Logo gesehen, D-A-Z-N. Oh ja, neuer Streamingdienst, Datsun. Ja. Am Anfang von Jurassic Park, Datsun, wir haben Datsun hier. Auf jeden Fall, lange kurz das sehen. Dadurch habe ich mehr Interesse bekommen, eine Doku zu sehen. 4 Episoden.
Über einen gewissen Briten, der mit einem gewissen Spice Girl verheiratet ist.
Das ist korrekt. Ich habe Beckham gesehen. Doku-Serie über David Beckham. 4 Episoden, die so seinen Beginn bei Manchester United, wie so sein, ja, sein Aufstieg, seine Berühmtheit und ja, so seinen ganzen Werdegang einmal begleiten innerhalb dieser 4 Episoden. Ich meine, ich wusste, wer Beckham ist. Aber ich hätte dir nicht sagen können, Manchester United hätte ich vielleicht mit Mühe und Not sagen können, ja, okay, da hat er gespielt. Aber ansonsten hätte ich dir nicht viel sagen können, außer, ja, ist mit Victoria Beckham verheiratet. Und hat einen Kurzauftritt in dem King Arthur-Film von Guy Ritchie. Aber ansonsten nicht wirklich was. Ich fand die Doku super. Also erstmal, weißt du, wer die gemacht hat? Ich war extrem überrascht. Und als ich dann gesehen habe, die Person führt häufiger
Vielleicht sage ich jetzt, ja, aber im Moment fällt es mir nicht ein.
Okay. Es ist Fisher Stevens.
Ah ja, doch. Genau, weil das habe ich nämlich gehört in einem Review, weil er redet ja wirklich mit, also du hörst ihn ja auch, gell? Er redet ja, führt die Interviews mit Beckham.
Genau, richtig. Mhm. Also er führt auch die Interviews. Manchmal er ist dann in der Kamera und fragt dann etwas und dann hörst du auch seine Stimme und ist dann immer untertitelt oder manchmal adressieren sie ihn sogar. Also gibt eine Szene, wo Victoria auf dem Sofa sitzt. Fisher, you won't believe this. Ja. Genau. Aber ich hatte immer so also das Bild, was ich von den beiden hatte, ist natürlich nur geprägt gewesen durch
Boulevard.
Mein Medienkonsum. Einfach das Bild, was mir dadurch vermittelt wird. Hm. Ich habe ein paar Ausschnitte von ein paar Graham Norton-Szenen gesehen, wo er da mal war. Aber das ansonsten halt nicht viel. Auf jeden Fall, ich wusste nicht viel von ihm. Wirklich, die Doku ist super. Also ich fand ich weiß nicht, wie es für jemand ist, der das sowieso alles mitverfolgt hat, aber selbst da gibt es dann noch mal Kontext dahinter. Also es werden so ein paar wichtige Momente aufgegriffen nochmal und er liefert Kontext. Also es wird immer hin und her geschnitten zwischen ganz vielen Aufnahmen von damals, aber gleichzeitig wird er auch von Fisher Stevens eben in der heutigen Zeit begleitet. Sie gehen über sein Grundstück, durch sein Haus und also ist sehr dynamisch. Er sitzt nicht während der ganzen Zeit einfach nur vor der Kamera und interviewt. Also das ist schon echt gut gemacht. So jedes Mal, wenn der David Beckham aus der Jetztzeit, aus 2023, oder zumindest wann die Interviews geführt wurden, Interview gibt, das ist immer in Bewegung. Es wirkt nicht irgendwie gehetzt, sondern entweder er macht irgendwas oder sie stehen in einem anderen Raum und dann kommentieren sie was. Oh, hier, meine Frau, einmal stehen sie in der Küche und dann, keine Ahnung, sprechen sie mit ihr und dann wird kurz die Kamera gedreht. Ah ja, schut, sie sitzt am Mittagstisch und dann wird das Interview kurz unterbrochen und sie schaltet sich kurz ein. Also das ist schon echt gut gemacht als du. Aber auch sonst, also es ist gut aufgearbeitet. Ich fand es wirklich sehr interessant. Ich habe David Beckham ich kenne den jetzt zumindest, wenn ich dieser Doku glauben darf. Ich meine, klar, er hat die auch mitproduziert, aber er ist ein wahnsinnig sympathischer Typ. Also, du glaubst halt einfach so ein kompletter, ja, abgehobener Typ, aber der wirkt zu keiner Sekunde so. Also, das ist wirklich ein für mich ein sehr offener Mensch gewesen. So. Mhm. Also, dafür, welchen Erfolg dieser Mann bisher gehabt hat und auch immer noch hat. Und ich meine, der ist Milliardär, Millionär, ich weiß nicht, ob er Milliardär ist, aber zumindest hat er seinen eigenen Fußballclub jetzt in den USA gegründet, hat Messi dahin geholt. Also, das ist halt schon, das ist halt schon pervers. Aber ich mochte ihn sehr und auch sonst so einfach so die Highlights oder nicht Highlights, also es gab so einen Moment bei der WM 98, der hat für viel Furore gesorgt und einfach wie sie das aufgearbeitet haben und womit er da halt so zu kämpfen gehabt hat, habe ich als sehr interessant empfunden, weil es natürlich auch etwas ist, was ich nicht wusste, nie mitbekommen habe. Und ich fand es interessant, was du eben gesagt hast, dass bei The Crown so das Thema Paparazzi nochmal aufgenommen wird. Mhm. Das ist natürlich auch hier nochmal, also das ist ja auch etwas, was ich nicht so mitbekommen habe, einfach, weil da einfach so die Zeit für Fußballfilme, also mein Fußballinteresse kam wirklich erst in meinen Mitzwanzigern, dass ich da überhaupt mal ein Spiel geguckt habe. Mhm. Aber wie die Medien, wie die Presse hinter den beiden her war, alles berichtet hat und auch wirklich, die sind aus dem Haus gegangen und die Leute sind komplett ausgerastet. Also das ist halt enorm, auch da wieder, ich möchte sehr reiche, schöne Menschen nicht in Schutz nehmen, aber dieses Prinzip von eben diesen Paparazzi und dass du halt einfach, du kommst, also du gehst auf die Straße und du kannst einfach, die fahren hinter dir her, die verfolgen dich, du kannst nicht von A nach B in einem vernünftigen Tempo fahren, weil die, also die, ich meine, die gefährden Verkehr, andere Menschen, einfach nur um Bilder von den beiden zu bekommen. Und das ist halt einfach nur pervers und halt so widerlich. Und ich finde es auch immer so, also mittlerweile finde ich so Bilder beängstigend, wenn du siehst, wie einfach irgendwelche Promis irgendwo aus einem Auto rausgehen oder aus einem Gebäude rauskommen und du siehst einfach diesen, die gehen einfach durch einen Schwarm von Menschen durch. Die brauchen Leute, Bodyguards oder sonstige Leute um sich rum, die anderen Leute wegschieben. So. Ja. Also ich finde das beängstigend. Wenn du mir das anbieten würdest, hier kriegst du so viel Geld und hast dann eben diesen berühmten Status. Früher hätte ich wahrscheinlich gesagt, ja, mittlerweile, ich würde, also, ich fänd das schlimm. Ich finde das einfach sehr beängstigend. Und das ist auch noch eine Sache, die hier sehr gut aufgegriffen wird. Weil der Medienrummel um die beiden natürlich extrem war. Also es ist einfach, es sind ja Fußballer, den du, die fast halbe USA kannte den, obwohl der wohl Fußballer drüben nicht wirklich zelebriert wird, sag ich mal. Also mittlerweile vielleicht ein bisschen mehr, aber ansonsten.
Vor 5 Jahren sicher nicht, ja.
Ja.
Oder wann ist der Beckham in die USA gegangen? Weil der hat das eh auch so ein bisschen mit wieder losgetreten, ne?
Ja, meinst du als Spieler oder dann so als Trainer?
Ja, er hat dann seine Karriere dann noch beendet. Aber es ist schon länger her, als 5 Jahre, gell?
Mehr als 5 Jahre.
Ja, aber ein Zeitgefühl. Ja.
Ja, das ist richtig. Aber ja, also Bomben-Doku, ich fand die super. Auch Alex Ferguson, der Trainer von Manchester United, der so sein zweiter Vater war und für ihn sehr prägend. Ich fand die super. Also wirklich sehr gut. Genau.
Cool.
Kann ich nur empfehlen.
Sehr schön. By the way, wegen Paparazzi. In der neuen Season von, also neuen, in der neuesten Season von Black Mirror gibt es auch eine Folge, wo so ein bisschen Paparazzi-Thema ist. Es geht dann noch um was anderes, aber die spielt halt in der Zeit, wo Paparazzi ein Ding war.
Nice Trick. Ich will keinen Black Mirror mehr angucken.
Aber wie ich das gesehen habe, habe ich mir gedacht, Alter, das war mal ganz normal. Ich weiß nicht, ob es jetzt immer noch so ist, aber ich glaube, es hat sich halt dadurch ein bisschen, wie soll ich sagen, normalisiert, weil jetzt jeder ein Paparazzi ist. Ja, jeder hat ein Handy und kann was filmen. Aber es ist nicht mehr so diese Berufsauflauerei, wo dein Beruf war, du wartest auf Leute oder passt sie ab oder ärgerst die, damit sie eine Reaktion machen. Und dann kannst du es filmen und das Foto davon verkaufen. Ja. Das ist, glaube ich, jetzt schon ein bisschen weniger geworden wieder, oder? Naja. Also, mich fotografieren nicht mehr so viele Paparazzi wie früher noch, muss ich schon sagen. Ja.
Also, das Einzige, was das vielleicht kurz das Einzige, was ich vielleicht kurz erwähnen sollte, am Anfang, es gab so die Interviewen in dieser Doku auch zwei Paparazzi, die die beiden so gefühlt von Anfang an fotografiert haben. Das, die fühlen sich, also das sind, glaube ich, das ist so ein anderer Schlag Paparazzi. Die sagen halt später, ja, es war ein komplett anderes Level, aber wir waren halt so, die wirken zumindest etwas, keine Ahnung, welches Wort kann ich dafür, die wirken etwas gesitteter. Die dafür interviewt werden, die zwei. Ich habe keine Ahnung, wie die heißen, aber ja, das waren zwei Engländer. Ja, genau. Was hast du sonst noch geschaut?
Was habe ich sonst noch geschaut? Wir haben einen Film geschaut, der tatsächlich auf Disney Plus jetzt schon ist, aber eigentlich auch noch im Kino und ist, glaube ich, noch nicht mal vor allzu langer Zeit ins Kino gekommen.
Es ist der neue Drecksfilm.
Ich weiß nicht, was der Drecksfilm ist, aber der neue Kenneth Branagh.
Ja.
Ist das für dich der Drecksfilm?
Ja, ich habe gesagt, der neue Drecksfilm mit Hercule Poirot.
Ah, okay, ja. Poirot. The Haunting in Venice. Erinnere mich nochmal, wie fandest du die ersten beiden?
Beschissen!
Ja, ich glaube, der Haunting in Venice ist weniger, wie sagt man das auf Deutsch, offensiv schlecht, ja.
Das habe ich auch gehört bisher.
Nicht wahnsinnig, dass er was super gut macht und so weiter. Aber er ist zumindest stimmungsvoll und in der Stimmung viel kohärenter als zum Beispiel der Orient Express. Oder, also er nimmt sie nicht so viel, macht nicht so viel Mätzchen. Also gerade der Poirot selbst als Figur ist weniger lustig, sage ich jetzt mal, in der Mangel eines besseren Wortes. Und vor allem, er krankt nicht so sehr an diesem Greenscreenitis, ja. Also du merkst, sie haben wieder nicht nur in Studios gedreht oder wenn, waren die Studios besser produziert. Es schaut wieder einigermaßen aus, als hätten sie Sets gehabt und nicht alles in der Post einfach eingefügt. Kann natürlich auch sein, weil ich den Film jetzt auf dem Beamer geschaut habe, da geht vielleicht auch ein bisschen was von den Details verloren, die den Fake, wie soll man sagen, kaschieren oder so irgendwas, ja. Aber mir ist vorkommen, dass der jetzt von der Produktion, von der Haptik, sage ich jetzt mal, wieder ein bisschen geerdeter war. Und er erzählt eine kleinere Geschichte, die jetzt nicht so viele Wendungen, weiß ich nicht. Es ist ja, glaube ich, kein voller Roman, auf dem das passiert, sondern so eine Novelle eher, glaube ich. Irgendwas mit Halloween Party heißt das Buch, auf dem es passiert. Aber ja, ich meine, es wird jetzt das Ruder nicht herumreißen und es wird nicht zu Dennis' neuer Lieblingsfranchise wegen dem Film. Aber mir kommt vor, mit dem wirst du dich wahrscheinlich mehr anfreunden, oder würdest du, ich rede jetzt im Konjunktiv, weil wahrscheinlich wirst du ihn nicht schauen, würdest du dich mehr anfreunden können als noch mit dem, vor allem mit dem Death on the Nile Film.
Okay.
Ja. Empfehlung aussprechen würde ich nur dann, wenn du sagst, wo ich mich auch dazu zähle, dass jetzt zum Beispiel der Orient Express nicht abartig schlecht war. Ja, wenn man sagt, hey, Orient Express war ganz cool und der Death on the Nile hatte vielleicht auch das ein oder andere Element, mit dem ich gut leben konnte und die Art von Geschichte, die diese beiden Filme schon erzählt haben, gefällt mir grundsätzlich, sprich Hercule Poirot Geschichten gefallen mir, dann würde ich sagen, Haunting in Venice ist auch brauchbar. Er bemüht sich jetzt auch so ein bisschen, keine Ahnung, es kommen sehr so Dutch Angles kommen vor und so weiter. Ich glaube, er versucht auch ein bisschen. Es ist sicher kein Horrorfilm, aber er ist ein bisschen gruselig, sagen wir es mal so, was die ersten beiden sicher weniger waren, ja.
Kein Totenbumsen mehr auf den Pyramiden.
Nein. Apropos Pyramiden, reden wir heute auch noch drüber, gell? aber ja. Na, also Haunting in Venice ist bereits auf Disney Plus und als Disney Plus Film für, was die Familienfilmabend oder sowas, ist es vielleicht ganz, ganz brauchbar mal zum Schauen. Ist okay. Weniger, wie sagt man da, offensive, das ist ja nicht offensiv, wie sagt man auf Deutsch? Beleidigend? Es ist weniger beleidigend als die anderen Filme. Ne?
Der Film hat mich weniger beleidigt. Ja. Vielleicht gucke ich irgendwann mal rein, aber.
Ja, würde mich sehr interessieren, weil die alten Poirots magst du ja sehr gern, gell?
Oh ja, sehr gerne. Ja. Also, wobei, auch da muss ich, aber die zwei mit Peter Ustinov.
Ja,
also
richtig.
Es gibt ja drei mit Peter Ustinov. Der dritte, der ist nicht so gut, aber Böse unter der Sonne und Tod auf dem Nil, ja, finde ich großartig, liebe ich. Ich mochte auch damals den von Sidney Lumet, als der Mord im Orient Express gemacht hat. Ich finde den okay, so, der ist ganz gut, aber jetzt auch nicht herausragend. Hm. Keine Ahnung, vielleicht einfach die Story an sich oder die Auflösung von dem Film.
Ja, die ist.
Mochte ich nicht so.
Etwas schwer zu schlucken, ja.
Ist nicht so meins. Atmosphäre ist geil von dem so, also so ein Zug im Schnee ist ja sowieso so zwei Pluspunkte für mich. Aber nee, dann mochte ich besonders Sonne und Tod auf den Nil schon eher.
Mochtest du eigentlich Snowpiercer?
Fand den okay.
Okay. Blöder Gag, aber ja.
Fand den okay. Aber zumindest wir können beim Schnee bleiben.
Mhm. Kokain oder?
Nicht ganz. Nicht ganz. Gefrühstückt habe ich heute Morgen. Ich habe eine weitere Doku gesehen, einen Film, der ist jetzt etwas älter, ja, älter in, ich mache Anführungszeichen mit meinen Fingern, aus 2021. Ich hatte bis vor kurzem noch nichts von diesem Film gehört, aber ich wollte ihn sehr gerne einmal hier kurz vorstellen, weil vielleicht geht das ja noch den einen oder anderen so. Und zwar rede ich von The Alpinist von Peter Mortimer und Nick Rosen.
Kenne ich auch nicht.
Gehört. Okay. Das ist eine Dokumentation, die einen jungen Mann begleitet, der heißt Marc-André Leclerc. Hast du von dem schon mal gehört?
Ich glaube nicht.
Nicht googeln.
Ich habe jetzt den Film gegoogelt, nicht den Typen.
Okay, das ist okay. Aber nicht, nicht den Typen googeln, weil der ist super interessant. Also, der Film geht los und du hörst die Stimme von Alex Honnold. Alex Honnold ist sehr populär geworden, ich glaube in 2018, zumindest der breiteren Masse, die ihn nicht kannte, weil er ist jemand, der betreibt Free Solo, das heißt, er klettert Wände hoch ohne Sicherung. Hat sich jetzt
gedacht, ist aber wer an, okay.
Mhm. Genau, richtig. Mhm. Und
Free Solo übrigens auch grandios.
Genau, also ja. Über Alex Honnold gab es eine Doku, Free Solo, wo er im Free Solo einmal die El Capitan-Wand im Yosemite Park hochgeklettert ist.
Ist auf Disney Plus unbedingt anschauen.
Ja, also er ist als Typ so, ich glaube, das ist so die häufigste Kritik, dass er nicht so unbedingt der Sympathischste ist. Kann ich auch nachvollziehen, aber trotzdem sehr, sehr beeindruckend und halt einfach, also das, es gibt nichts, wo ich so schnell schwitzige Hände bekomme, wie Höhen. Also in dem Moment, wo... Okay,
du solltest nie klettern gehen, glaube ich.
Mo, bin ich letztes Jahr und davor das Jahr und ich glaube...
Aber nicht Free Solo, oder?
Nein. Ich hab eine kleine Panikattacke bekommen sogar währenddessen.
Oh, okay.
War nicht so geil. Erzähl ich ein anderer. Aber genau, der Film geht los und du hörst die Stimme von Alex Honnold in einem Interview. Und er wird gefragt, ja, wer so der beeindruckendste Name ist im Free-Solo-Game, wo er sagt, ja, hier, das, wo er dran denken würde. Und Alex Honnold, ohne zu überlegen, sagt, absolut Marc-André Leclerc. Wenn du siehst, was der macht, das ist nicht normal. Und da denkst du schon erstmal, okay, Alex Honnold, der haut sowas raus und denkst du, okay, was ist das? Ja. Und diese zwei, also Peter Mortimer und Nick Rosen, die begleiten ihn, also Marc-André Leclerc und seine Freundin, Brett Harrington, einmal bei ihren Kletterabenteuern. Und es ist nicht von dieser Erde, was dieser Mann macht. Also der, klar, die versuchen noch ein bisschen Kontext zu liefern, so, warum es sehr schwierig ist, was er macht. Aber in vielen Szenen kannst du das auch sehen, weil, also Alex Honnold, der klettert der macht Free Solo an Fels, an Wänden. Mhm. Marc-André Leclerc macht das auch, aber, da der Titel Alpinist, auch da, wo Schnee ist und Wasser, also der angefrorenen Wasserfällen, klettert der hoch. Ohne Seil.
Ohne Seil?
Und auch ohne Seil. Ja. Ohne Seil.
Aber hat das so Picken, so Äxte?
Ja, ja, der hat so
das
Picken. Schon, ja, okay. Ja, genau. Richtig. Ja, ja, das hat er. Aber und also dies, du guckst dazu und du denkst, nein, nein, nein. Also wie man...
Komm sofort
darunter. Ohne Scheiß. Und danach, die interviewen den und der, ey, war super, es hat Spaß gemacht, ey, war richtig geil. Und die so, warst du nervös? Nee. Der ist halt einfach, also ist halt so ein junger Typ, super hip und... Also, ist nicht normal. Er ist halt so ein interessanter Typ, weil er sagt, ja, hier, manche Strecken, die will... Also, der macht auch gar keine Hehl draus. So, die sind auf den aufmerksam geworden, weil wohl ein paar Leute gesagt haben, ja, hier, der ist da und da hochgeklettert und der hat das nicht dokumentiert oder hat einfach mal hier, ja, ein Bild gemacht, ja, hab das jetzt geklettert und jetzt ist gut. Also, der ist halt null mediengeil. Und er sagt dann auch den Filmmachern, hier, da will ich jetzt gerne hochklettern, aber ich find's nicht, da will ich jetzt erstmal hochklettern, das ist jetzt nur für mich. Ich kletter da jetzt hoch und da filmt ihr mich bitte nicht so, ihr zeigt es nicht, ihr seid auch nicht da, ich will da gerne alleine hoch und wenn ich es dann geschafft habe, dann kann ich vielleicht noch ein zweites Mal hochgehen, nochmal ein zweites Mal, free solo und dann könnt ihr mich filmen, weil das erste Mal ist eigentlich so für mich, damit ich da hochgehe, ich möchte so im Eins mit der Natur sein. Mhm. Nuts! Also wirklich einfach nur beeindruckend und zumindest ist Alex Honnold wird noch ein, zweimal interviewt und der sagt eine Sache, die fand ich sehr sehr treffend, weil natürlich dieses Free Solo ist natürlich sehr gefährlich und sehr viele sind da schon einmal gestorben. Mhm. Und Alex Honnold sagt, hier ist es häufig so, dass wir, wenn wir irgendwo hochklettern und es irgendwie schaffen, werden wir, gibt's Lob und wir werden angesehen, ach du Scheiße, was für ein geiler Typ und wie krass und so weiter. Aber in dem Moment, wo jemand von uns stirbt, dabei sind wir plötzlich so, oh, ja, was für ein waghalsiger Typ. Also shiftet so plötzlich das Ansehen von dem Menschen so rapide, wenn jemand etwas schafft oder wenn jemand etwas, das heißt nicht schafft, aber wirklich dabei bei dem Versuch halt stirbt. Und wie er sagt halt, das halt, gibt es nirgendwo so krass dieser Ansichtswechsel. So, oh, wirst gefeiert und plötzlich bist du, ja, tot und dann ist plötzlich so die Wahrnehmung von dir und von deinen Fähigkeiten, obwohl du ja der gleiche Mensch bist und vorher auch gewisse Dinge geschafft hast, sich sofort mit einem Mal ändert. Ja, also hier, beeindruckendes Zeug. Ich saß mit offenem Mund da und ja, das, also nicht mal ansatzweise könnte ich das tun, machen würde ich das machen, was ich in diesem Film, was du dort siehst.
Okay.
Also war in Free Solo schon so, es sind wirklich Einstellung, wo du siehst, du guckst nach unten, du denkst einfach nur, nee, nein. Also, wie man da einfach ruhig sein kann, das ist auch nochmal so eine Sache, die sie betonen, wie ruhig der ist, wie konzentriert. Also da ist wirklich, der verfällt nicht in Panik. Und selbst dann siehst du manchmal so, wie er irgendwie, dann klopft er irgendwo so Schnee weg über sich oder unter sich, weil er merkt, okay, hier kann ich nicht vernünftig gegen, hier kann ich nicht vernünftig stehen oder hier kann ich nicht vernünftig mich nach oben ziehen, weil es lose ist. Okay, ich bin halt ohne Seil an der Wand, wie viele hundert Meter über dem Boden und mach das erstmal so locker. Alles, was runterfällt, das fällt runter und dann, jetzt kann ich mich festpacken. Und es ist, ja. Kann ich nur jedem noch empfehlen, die Alpinist.
Sehe ich richtig, dass auf Prime ist?
Ja, genau.
Richtig. Cool. Okay. Okay.
Hast du sonst noch etwas, was du gerne erwähnen möchtest?
Ja. Es sind sogar zwei Dinge. Das eine ist jetzt ein Kurzfilm ist das Falsche. Wie nennt man einen Film, der nur 40 Minuten lang ist? Den möchte ich erwähnen.
Ein Kurzfilm.
Und dann möchte ich aber noch über einen Trailer reden, den ich vor Napoleon gesehen habe.
Weil ich einen Trailer, den du vor Napoleon gesehen hast?
Der Kurzfilm, nennen wir ihn mal so, den ich erst erwähnen möchte, ist Tour de Pharmacie bzw. Pharmacy Road. Ich weiß nicht ganz, was jetzt der richtige Titel ist. Ich habe mir Tour de Pharmacie vor einem Zeitl mal in so notiert in einer App, hey, möchte ich schauen. Hab gesehen, der ist auf Sky. Und dann habe ich ihn gesucht und nicht gefunden, ja. Und dann hat meine Frau ihn gefunden als Pharmacy Road. Also du musst den auch, zumindest in der App, die wir verwendet haben, das war die auf der Xbox, mussten wir dann auch Pharmacy Road eingeben, weil bei Tour de haben wir ihn nicht gefunden. Naja,
Diese App, ey. Was
ist der Anbieter? Wirklich wahr. Die Wikipedia sagt auch Tour de Pharmacie heißt er, aber keine Ahnung, whatever. Das ist eine HBO Sports Doku und ich mache jetzt Doku mit ganz dicken, fetten Anführungszeichen, weil es halt eine Mockumentary ist. Von den Typen, die, glaube ich, vorher schon eine Tennis-Mockumentary gemacht haben. Wie hieß der? Fällt mir jetzt nicht mehr ein. The Longest Match oder. Na, das ist der Film, glaube ich. Egal. Bei Tour de Pharmacie geht es um eine fiktive Version der Tour de France 1982. Quasi Blütezeit des Dopings, wie vielleicht der Titel auch schon erahnen lässt. Und die macht einfach keine Gefangenen. Die ist wirklich, wenn du sagst, okay, Filme wie Hotshots sind mir noch zu normal, zu gediegen, nicht anarchistisch genug, dann schau dir die an. Hey, da geht's ab. Und was die dann aber für diesen Film für Leute kriegen ist, also die will ich jetzt gar nicht verraten. Ich will nur ganz kurz sagen, warum ich so heiß auf den Film war. Und das ist einfach nur ein visueller Gag. Nämlich eine der Figuren, die vorkommt, ist Gustav irgendwas, ein österreichischer Radfahrer, gespielt von John Cena. Und jetzt stell dir diesen Hünen John Cena vor, auf einem schmalen kleinen Rennrad, wie er voll Gas einen Berg hochstrampelt. Das habe ich im Trailer gesehen und gedacht, okay, den Film muss ich sehen. Andere Hauptfigur ist dann Andy Samberg. Wer spielt sonst noch mit? Ja, ich will jetzt gar nicht zu viel verraten, aber also es ist aufgebaut wie eine Doku. Man sieht immer die Leute, wie sie heute ausschauen, unter Anführungszeichen. Ist dann allerdings meistens, also ist eigentlich, glaube ich, immer ein anderer Schauspieler. Also eine Figur wird von zwei Schauspielern gespielt, einmal im Alt und einmal in 1982-Version. Und die reden halt dann drüber. Es kommen ein paar richtig lustige Cameos, wo du auch dachtest, dass der da mitmacht. What? Und wie gesagt, ist absolut, also es im Grunde dreht sich eben darum, dass bei der Tour natürlich alle gedopt waren und aus Gründen, aber nach der ersten Etappe nur noch 5 Leute überbleiben. Und der Grund hängt unter anderem mit einer finnischen Kreditkartenfirma zusammen, die einen Werbespot macht, den man dann auch in der Serie sieht, wo einem Mann der Milch runterfällt und sozusagen als Buße dafür muss er dann seine Frau oral befriedigen. Und
okay.
Tut also überhaupt nichts, hat überhaupt nichts mit Tour de France zu tun, aber erklärt halt einen gewissen Teil dieser ganzen Geschichte. Es kommen nicht ein, sondern zwei Penisse vor, die man relativ groß im Bild hat. Einer davon ist eine nackte Person, die John Cena herumtragt, als würde er Wrestling machen. Ja? Also kurz bevor er ihn dann wegwirft, sieht man, hat einen nackten Mann über sich erhoben und wirbelt den so herum und so weiter. Also wirklich komplett abgefahren.
Okay, ich habe so Bock auf diesen Film.
Ja, ich glaube, das ist genau dein Humor.
Sehr schön. Und 40 Minuten hast du gesagt.
40 Minuten, genau. Also ich nehme an, dass der auf Wow dann auch ist, bei uns ist er auf Sky, aber zu finden eben nicht so leicht. Pharmacy Road oder Tour de Pharmacie, wie auch immer.
Und dieses Tennis-Ding, ich habe gerade geguckt, 7 Days in Hell.
Danke,
ja, also genau. Dieser Jake Szymanski hat das.
Richtig, der hat bei beiden Regie geführt und der Drehbuchautor ist auch, glaube ich, dasselbe. Wobei natürlich sicher A, viel improvisiert wurde und B, hat der Andy Samberg auch, glaube ich, vielleicht mitgeschrieben, bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ja, genau. Den möchte ich jetzt auch noch schauen, weil tatsächlich, ich kann mit sowas ja auch was anfangen. Also, Anarcho-Humor, lustig, einfach komplett scheißt auf alle Regeln. Es ist vollkommen egal, auf guten Ton wird geschissen. Ja, es ist keine Priorität. Ja. Geschichte relativ lose, zusammengehalten, aber paar gute, wenn man so will, paar gute Sketches sozusagen eingebettet in das Ganze. Ein paar gute Gags okay. drin.
Ja. Ja, sehr cool.
Tour de Pharmacie.
Und diesen 7 Days in Hell hast du auch schon gesehen?
Habe ich noch nicht gesehen.
Achso, okay.
Aber der ist auch jetzt auf, drauf.
Und die sind beide auf Sky, weißt du das?
Ich schaue jetzt beim 7 Days of Hell nochmal nach. Aber wahrscheinlich schon, gell?
Okay. Also, ich habe noch nie von diesem Jake Szymański gehört.
The same.
Aber wenn ich so wenn ich das so sehe, müsste man den einen zumindest mal gehört haben. Der hat ein John Mulaney-Special gemacht, New in Town. Der hat diesen Mike and Dave Need Wedding Dates gemacht, der vor ein paar Jahren rauskam.
Mhm.
Ist wohl ein SNL-Typ. SNL, ja, das ist halt immer so, da kommt halt nicht so viel bei mir bei an.
Hm. Hast du eigentlich den, aber ist der bei uns überhaupt zum Sehen? Du hast mir, glaube ich, von denen erzählt, Please Don't Destroy, die haben jetzt einen Film gemacht, gell?
Ja, genau. Ja. The Holy Mountain oder irgendwas. Irgend
sowas, ja.
Ja, ich habe mich auch ein bisschen drauf gefreut, weil ich finde halt teilweise den ihr Sketche, ich meine, kennst du von denen den Shailene Woodley Sketch? In dem Shailene Woodley Game?
Nein, kenne ich nicht.
Das ist halt das erste Mal, was ich von denen gesehen habe. Ja. Ich habe es auf Twitter gesehen. Ich bin gestorben vor Lachen. Ja. So abgefahren, kreativ und verrückt. Also wirklich. Und auch wirklich witzig. Richtig, richtig witzig. Ja. Und guck dir, also ich pack's auch mal in die Shownotes. So geil. Wir haben lange Shownotes, ja. So, Shailene Woodley Game, genau. Please Don't Destroy.
Ja.
Ja, genau. Und deswegen habe ich mich ein bisschen darauf gefreut, aber der Film scheint wohl nicht witzig zu sein.
Hm. Also Seven Days in Hell ist auf jeden Fall auch auf Sky. Werde ich mir dann demnächst auch noch zu Gemüte führen.
Ja, die werde ich mir auf jeden Fall geben. Okay, ja, coole Empfehlung, auf jeden Fall. Da habe ich direkt Bock drauf. Wenn ich das schon höre, geil.
Ja, ich überlege jetzt gerade, es kommt mal vor, so ein Satz, Backflips are not that common in the Tour de France, but they do happen. Okay, macht im Kontext vielleicht etwas mehr Sinn, aber es kratzt so richtig dieses Jucken, was halt von Hotshots und ähnlichen heutzutage nicht mehr so oft geboten wird, kommt mir vor. Es geht dann sehr schnell Richtung Toilettenhumor, sage ich mal, ja.
Mhm.
Aber so dieser absolut bizarre Unsinnshumor, der ist gar nicht mehr so oft irgendwo zu sehen.
Naja, ich glaube, also auch wenn ich den Großteil davon nicht gesehen habe, aber das Letzte, womit ich das verbinde, sind halt diese ganzen Superhero-Movie. Und
ja, Scary-Movie halt, aber dann wurden sie halt auch schlecht. Das war halt dann irgendwie...
Scary-Movie ging ja auch so, ich mochte den ersten zumindest und 2 und 3 hatten auch ein paar witzige Momente, aber dann, als es dann wirklich hier in Disaster-Movie,
genau.
Das ging ja nicht mehr. Okay, dann möchte ich noch einen Film erwähnen. Komplette Gegenteil von dem, was Mo gerade vorgestellt hat. Der Film heißt Speak No Evil. Du hast von gehört.
Gehört, ja, aber auch nicht gesehen. Ja.
Ein Film von Christian Taftrup. Und ich sage einfach nur ganz kurz, worum es geht. Ich verrate gar nicht viel mehr. Das ist jetzt der September, war zumindest offiziell der Deutschlandstart, läuft aber jetzt seit kurzem auf Paramount Plus. Einmal habe ich den gesehen. Und es geht darum, dass eine dänische Familie im Urlaub ist und eine andere Familie, die aus Holland kommen, dort kennenlernen. Beide haben jeweils ein Kind und verstehen sie im Urlaub so ganz gut. Und dann ist der Urlaub vorbei, sind wieder zu Hause und die dänische Familie bekommt von der holländischen Familie einen Brief. Und auf dem Brief ist eine Einladung. Hier, kommt doch, wir haben es so gut verstanden, wenn ihr Bock habt, kommt doch einfach mal zu uns, wir haben eine Hütte, bleibt für ein Wochenende, trinkt ein bisschen Wein, esst ein bisschen und genau, haben einfach gute Gespräche.
Mhm. Klingt doch ganz nett.
Das klingt ganz nett. Und das machen die auch. Und plötzlich fängt an, es gibt vielleicht so, ein paar Missverständnisse. Und dann ist so die Frage, missverstehen wir uns hier, weil wir andere Menschen sind oder einfach sind unsere Kulturen anders? Weil wir kommen aus Dänemark, ihr kommt aus Holland. So, gibt es da wirklich so Unterschiede oder missverstehen wir gerade etwas? Sind wir vielleicht einfach nur... missverstehen wir was? Müssen wir jetzt die Sachen dulden, um freundlich zu bleiben? So, der Film spielt da so ein bisschen mit und genau. Mehr möchte ich dann, ich sag mal, zur Story gar nicht auch sagen. Ich möchte nur eine kleine Warnung aussprechen. Ich bin fix und fertig gewesen nach dem Film, also wirklich intensiv. Es ist seit Jahren mal wieder wirklich ein Film mit ordentlichem Schlag in die Magengrube. Und wer vielleicht ein bisschen empfindlicher ist, sei wirklich an der Stelle eine Warnung ausgesprochen. Und vor allen Dingen, wer Kinder hat. Ja. Das Gegenteil von einer witzigen Zeit. Aber ich fand ihn sehr gut. Also hat mir gut gefallen. Da muss man ganz klar sagen. Sehr, also auch ein Film, der bist etwas angespannt. Mhm. Durchaus, ja. Bombencast, die machen es gut. Und ja, echt nicht. Ja. Empfehlung auf jeden Fall. Ist das etwas, was du dir angucken würdest? Nach dieser Beschreibung jetzt.
Ja, ist immer schwierig, weil das kann ich dir dann, also gefährliches Fahrwasser, sage ich jetzt mal, ja. Mhm. Es gibt schon so Dinge, wo man, wenn es irgendwie darum geht, um menschliche Abgründe und so weiter, kann mir das manchmal ein bisschen zu nahe gehen, ja. Ich mag halt schon dieses Spannungsfeld, aber das geht dann eher Richtung Filme, wo es auch paranormale Elemente gibt, ja. Wo man nicht genau weiß, ist es paranormal oder sind es einfach nur Psychosen oder überforderte Leute und so weiter. Das mag ich schon als Spannungsfeld, aber immer dann, wenn die Auflösung ist, nein, keine Angst, das waren eh Geister. Ich sage jetzt mal, naja, ich will gar keinen Film nennen, um nichts zu spoilern oder so, aber ja. Und wenn es hier jetzt, sage ich mal, du musst jetzt nicht drauf antworten, falls das irgendwie jetzt spoilery wäre, aber wenn es jetzt hier wirklich nur darum geht, Menschen sind auch ohne paranormale Sachen Monster, ist immer so ein bisschen Hit and Miss bei mir, ob es mir nicht zu nahe geht. Ja. Kann sehr spannend sein, könnte dann auch ein Film sein, der mir sehr gut gefällt, aber weiß ich jetzt nicht. Sicher keine uneingeschränkte, ja, muss ich sehen, von meiner Seite.
Okay. Dann habe ich noch ein paar Filme. Ich hau einfach nur ganz kurz raus, dass ich die gesehen habe und einfach kurz Kommentar dazu. Und dann können wir gerne ins Kommentar. Also, weil ich bin krank gewesen, ich habe einfach sau viel geguckt. Leider viel zu viel. Ich habe einen Chart gesehen, von letztem Jahr nachgeholt, der Ruben Fleischer-Film. Garbage, nicht angucken, Drecksfilm. ich habe Babylon gesehen, der neue Damien Chazelle, der noch die 7 Jahre zählt, ist bei uns im Januar rausgekommen.
Du hast viel zu lang. Ein Sky-Abo, gell?
Ich teile es mir vielleicht mit
jemandem. Weil anderen. Ich bin gerade so ein paar Filme durchgegangen, die auf Sky sind, wo ich mir gedacht habe, den könnte ich mir anschauen. Und die ersten zwei hast du jetzt gerade schon erwähnt. Ja, wie war deine Meinung zu Babylon? Sorry, jetzt habe ich dich unterbrochen.
Zu lang, ganz okay, also schon macht stellenweise Spaß, aber zweite Hälfte war ich da nicht mehr so an Bord. Hat aber einen geilen Song, Voodoo Mama, der kommt sogar, ich glaube, zweimal. Auch am Anfang direkt zu einer Tanzszene, saugeiler Track. Also wirklich, der kam direkt bei mir in die Playlist. Bottoms habe ich gesehen, der neue Film von Emma Seligman, wo ich sehr viel Bock drauf hatte, aber den auch nur okay fand. Okay. Stellenweise ganz witzig, die Darsteller sind Bombe, also Rachel Sennett, Ayo Edebiri und es gibt noch ein Quarterback und nochmal der beste Freund von dem Quarterback, die halt so richtig dumme Menschen spielen. ist Highschool. Also ich glaube, ich würde gerne nochmal gucken, weil der Film hat einen anderen Ton, wie ich ihn erwartet habe. Und das kann einen vielleicht so ein bisschen überraschen. Aber ja, ich fand den leider nur okay. Ich hatte mir ein bisschen mehr von erhofft. Vielleicht beim zweiten Mal gibt es da etwas mehr. Genau.
Okay.
Und Emily the Criminal mit Aubrey Plaza, habe ich gesehen. Der war echt ganz solide. Echt einfach nur guter, solider, schlanker Film, der die Story, die er erzählt, sehr gut, effektiv und spannend erzählt. Mehr als solide. Auch nicht Bombe, aber guter Film. Hat mir auch gut gefallen. Und das war's. Ich habe mit The Curse angefangen, die neue Nathan Fielder-Serie. Absolutes Psycho-Zeug, werde ich beim nächsten Mal dann erwähnen.
Okay.
Die ist krank.
Cool.
Das.
Da will ich noch kurz loswerden, welchen Trailer ich gesehen habe, bevor wir jetzt unser Napoleon-Video kommen.
Ja, genau.
Ich habe mich hingesetzt, Es muss eigentlich vor Napoleon gewesen sein, weil sonst war ich jetzt in letzter Zeit im Kino.
Ja.
Und dann kommt da ein Film, Alter, ich habe mir gedacht, das könnte ein SNL-Sketch sein. Die Prämisse ist, ein Imker, gespielt von Jason
Statham. Oh, der Statham. Jason Statham-Film, ja, ja.
Und was ist natürlich ein Imker, der von Jason Statham gespielt wird? Ist natürlich irgendein Spezialagent von einer ultrageheimen Spezialeinheit.
Namens der einfach, Beekeepers.
Genau, namens. Und ich meine, die Pointe habe ich natürlich meinweit gesehen, dass der Film wahrscheinlich der Beekeeper heißen wird. Und einer, der war, bist du deppert. Ist das jetzt ernst? Oder ist das wie ein April-Gag, den sie falsch getimed haben? Weil das wirkt ja wirklich wie so ein SNL-Sketch, oder?
Ja, ja.
Und ich muss zugeben, die ersten paar Minuten war ich sogar ein bisschen interessiert dran. So ein Imker, der irgendwie dem also irgendwie seine Auftraggeberin stirbt oder so und er geht dem nach, was eigentlich der los, was der passiert ist oder so. Schaut noch ganz interessant aus. Aber dann kommt natürlich Verschwörung, keine Ahnung, Deep State, irgendwelche mafiösen Organisationen und er muss die ganz alleine dann alle umbringen. Ich weiß, könnt furchtbar sein oder könnte echt lustig sein. Ich weiß auch nicht ganz, was der Film dann wird. Der Beekeeper.
Weißt du, wer Regie führt?
Oder ich hab's vergessen. Sie haben es nämlich sogar gesagt, da ist es der Ayer.
Ja.
Sie haben nämlich nicht seinen Namen genannt, aber sie haben gesagt, vom Regisseur von Fury und welcher war der zweite
Training Day. Film? An den Training hat er nur geschrieben. Was? Vielleicht Suicide Squad? Kann man das nehmen als Aushängeschild?
Ja, ich glaube nämlich nicht.
Wahrscheinlich nicht.
Bin mir nicht mehr ganz sicher. Aber ja, genau. Ja, 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 ja.
Aber lustig, wo du nochmal kurz gesagt hast, hier SNL-Sketch, das habe ich letztens gedacht, oder ich glaube, jemand hat sogar kommentiert, dass Tina Fey mittlerweile, also Tina Fey hat mal bei 30 Rock einen Gag geschrieben, wo hier, wie heißt die Schauspielerin? Jenna Maloney. Mhm. Wo die irgendwie sagt, oh, I'm gonna be in the movie based on the Broadway play, which is based on the series, which is based on original film. Yeah. Und jetzt ist dieses Jahr oder nächstes Jahr kommt Mean Girls raus. Ein Remake von einem Broadway-Musical, was eine Adaption von dem Film ist. Und irgendwie Tina Fey, ja. Das ernst meint.
Live imitating art, ja.
Ja, genau. Richtig, live im Tilling. Ein besserer Kommentar. Yes, genau. Aber hier, wir kommen einmal von Bienen ins Frankreich des 17., 18. Jahrhunderts.
Welches Jahrhundert, Dennis, ha?
Wir fangen im 17. an. Nee, warte. Jetzt. Achtung, gefälligst halt wissen, wenn wir vom 17. Jahrhundert sprechen, ist es ja 1600 bis 1700.
Ja.
Okay.
Also bis 1699.
Also, ja, genau. Also wir fangen im 18. Jahrhundert an und gehen ins 19. Aha. Jahrhundert. Und besprechen Napoleon, der neue und nächste Film von Ridley Scott. Mit finanziert von Apple TV Plus wurde schon mehrmals verkündet, dass das hier nur die Kinovariante ist oder die Kinoversion und der Director's Cut von Ridley Scott dann nachher der gut nochmal eine Stunde länger, also fast 4 Stunden geht und hier haben wir 158 Minuten dann auf dem Streaming-Sender zu sehen sein wird.
Ist also der Director's Cut kommt auf Apple.
Ja, genau. Ah, cool. Das wurde schon bestätigt. Und es ist ja auch keine Seltenheit, es gibt, glaube ich, keinen Regisseur in der heutigen Geschichte auf jeden Fall, der häufig Filme rausgebracht hat, nur um im Nachgang dann noch einmal zu sagen, hey, das hier ist übrigens mein Director's Cut, das ist meine gewünschte Fassung. Bitte ja. Die gucken. Also gefühlt jeder zweite Film von diesem Mann kriegst du eine alternative, minimum eine alternative Fassung.
Bevor jetzt zum eigentlichen Film kommen, jetzt hast du mich auf ein Thema gebracht.
Okay.
Martin Scorsese hat es jetzt gewagt, dass er einen Film mit 3,5 Stunden ins Kino bringt. Wir haben eh schon drüber geredet, wahrscheinlich nicht historisch nicht der längste Film,
ja,
aber halt schon auffällig lang.
Mhm.
Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob es da noch einen Director's Cut gibt, der noch länger ist oder was. Aber glaubst du, er hat ein gewisses nennen wir es mal, Tabu gebrochen oder vielleicht sogar einen Präzedenzfall geschaffen vielleicht, dass jetzt Studios sagen, aha, wenn ich meinem Regisseur erlaube, dass er seinen Überlängefilm in der wahnsinnig verdammt langen Version ins Kino kommt, dann glauben die Leute, ich bin genauso prestigeträchtig wie der Killer of the Flower Moon, der ja, glaube ich, bei der Kritik sehr gut ankam. Warten wir mal die Oscars ab, aber ich kann mir gut vorstellen, dass der dort auch abräumen wird. Und ich glaube nicht mal im Box-Office, aber da bin ich jetzt am allerwenigsten sicher, performt der, glaube ich, auch nicht so schlecht, oder?
Killer of the Flower Moon, ja. Meinst du? Ja, also besser als erwartet auf jeden Fall.
Genau.
Also es ist ja nicht immer ein
Prestigefilm. Dass vielleicht den Bann bricht, dass Leute, ja, die zumindest etabliert sind, ich meine, von David Ayer müsste ich jetzt nicht unbedingt den Director's Cut sehen, wenn wir schon von ihm reden. Okay, vielleicht doch, aber
David Ayer hat in unzähligen Interviews schon so häufig angekündigt, ich besitze den Director's Cut, aha, von Suicide Squad. Ich habe den und alle so, ja, veröffentlicht. Nee, es ist meine Vision.
Also mehr noch als der Snyder Cut ist jetzt meine Frage an dich. Glaubst du, dass der Scorsese-Präzedenzfall jetzt Leuten wie Ridley Scott und den Nolans dieser Welt, ja, vielleicht ist Nolan noch zu jung, aber den alten weißen Männern dieser Welt erlaubt, dass sie jetzt einfach erbarmungslos lange Filme ins Kino bringen?
Nein, nicht mal ansatzweise.
Okay.
Also erstmal, selbst wenn du das willst, das Studio Geldgeber, die müssen ja auch sagen, ja, okay, machen wir. Also das ist ja, in den wenigsten Fällen hat ja der Regisseur Final Say.
Ja.
Und nicht jeder, also David Fincher hat das jetzt bei seinen Netflix-Verträgen auf jeden Fall, dass er da sagt, hier, ich kann sagen, so und so weiter, so soll der Film dann aussehen.
Final Cut,
ja. Absolute Freiheit. Nicht jeder, der Final Cut halt sagt, okay, ich mache einen langen Film. Also da musst du, glaube ich, auch ein gewisses Händchen für haben. Ist ja auch also Kunst,
ja, die sicher.
Filme einfach so runterzuschneiden.
Aber wenn jetzt ein Ridley Scott, er hatte offensichtlich genug Geld, also am Geld ganz nicht gescheitert sein, dass man sagt, okay, du kannst nicht so lange einen Film machen, weil dafür hast du das Budget nicht. Er hat das Budget gehabt, dass er in 4 Stunden irgendwas Film machen kann. Also von dem her wäre es möglich gewesen. Aber trotzdem hat jemand gesagt, nein, du bringst jetzt nur den, wie lang war er jetzt, 2,5 Stunden Film ins Kino.
Ja.
Und du glaubst auch nicht, nein, dass das sich in der Zukunft ändern wird?
Nein.
Okay.
Nein, glaube ich nicht. Das glaube ich nicht.
Okay, dann haben wir das beantwortet. Danke. Bitte.
Aber ja, ist seit jetzt knapp ein paar Tagen in den Kinos zu sehen. Hauptrolle Joaquin Phoenix, Vanessa Kirby. Und ich glaube, sonst habe ich keinen erkannt, den ich jetzt auch so vom Namen her.
Ja, vom Gesicht
her. Es gab noch ein, zwei vom
Gesicht her. Ja.
Ist das der auch bei The Crown war?
Gute Frage. Und der Rupert Everett, aber naja, ja, so an A-List-Actors waren das die beiden, ja.
Ich glaube es, ja. Ich gucke gerade noch mal kurz Ben Miles. Das war, glaube ich, doch der, der auch mit
Jennifer Kirby zusammengespielt. Peter Townsend, ja.
Ja, genau, richtig. Und das ist ja der mit dem, wo Vanessa Kirby mit angebandelt hat.
Voll.
In der ersten Staffel. Ja.
Princess Margaret, ja.
Ja, ja.
Stimmt.
The Crown Stuntcasting hier. Das war natürlich persönlich. Nein. Genau. Aber ja, ansonsten ein Historien-Epos sieht man in der heutigen Zeit auch nicht mehr unbedingt so häufig, dass solche Filme eben gemacht werden oder nicht nur gemacht werden, aber vor allen Dingen ein Publikum ansprechen. Also das, ich weiß nicht, wie dein Kinosaal aussah, aber bei uns war es überschaubar an einem Sonntagabend und ja, ist jetzt nicht unbedingt, also ich würde jetzt auch sagen, vielleicht ein bisschen weniger als bei den Killers of the Flower Moon, aber auch eher ein Prestigeobjekt, also eine Historienverfilmung, Biografie von einer berühmten Persönlichkeit, da ist das Masseninteresse wahrscheinlich gering, auch jemand wie Napoleon, über den ich selbst so gut wie nichts wusste. Einzige, was man hier vielleicht sagen kann, okay, gut, er hat ein paar Schlachten und dadurch kannst du vielleicht noch ein paar mehr Leute ins Kino locken. Und ja. Ja, genau, aber hier, wenn es jemanden gibt, der solche Schlachten, solche epischen Szenen aus dem Ärmel schüttelt, dann ist es Ridley Scott. Der kann wahrscheinlich im Bett liegen und kann sagen, off you fucking go.
Sir, ist ja schon Sir, ich glaube, das ist schon
Sir. Sir Ridley Scott, ja, genau. Ja, der, ich finde es aber schön, sobald jedes Mal, auch wenn er mir einen Film ausgibt, der seine Interviews sind einfach herrlich, der gibt halt einfach, dem ist halt einfach alles scheißegal. Das, ich glaube, irgendjemand bei, hast du das Last Duel Interview gesehen? Irgendjemand hat ihn da irgendwie so gefragt, ja, und was glauben Sie, was ist jetzt die richtige Variante? Und er sagt dann zu dem Typen, are you that fucking stupid? Und hast du das Adam Driver Interview letztens gesehen? Uh-uh. Oh, er hat, sorry, noch ganz kurz off topic. Adam Driver ist der Hauptdarsteller vom neuen Michael Mann Film Ferrari. Und er hat ein Q&A gemacht in einem Kinosaal. Und, bei Gott, ich weiß nicht mehr, was er gefragt wurde. Er wurde irgendwas gefragt wegen Rennszenen, dass die zu intensiv sind und so weiter. Also irgendeine wirklich dumme Frage. Und Adam Driver einfach nur in diesem öffentlichen Q&A. Auf, I don't know, fuck off. Next question. Herrlich. Herrlich. Okay, genau. Wir sind wieder bei Sir No Fucks Given Ridley Scott. Der neue Film Napoleon. Mo, wie hat dir Napoleon gefallen? Hast du dich darauf gefreut? Ist das ein Film, den du entgegen, wie heißt das?
Gefiebert?
Gefiebert hast? Ja.
Ja. Die Frage würde ich, glaube ich, verneinen. Entgegenfiebert, okay, wäre sicher nicht das Wort, was ich jetzt genutzt hätte. Aber Ridley Scott hat definitiv in den letzten 2 Jahren einen Historienfilm gemacht, mit dem ich sehr viel anfangen konnte. Namentlich The Last Duel. Oder wie lange ist der jetzt aus?
Du meinst House of Gucci.
Nein, eben nicht, genau. Das wollte ich dich glauben lassen. House of Gucci. Aber den habe ich nicht mal gesehen, muss ich zugeben. Habe ich nicht mal gesehen. Na, Last Duel von 2021.
Ja, genau.
Genau. Sonst eher ein bisschen Hit and Miss. Also, ja, Alien geil, Blade Runner geil, natürlich. Gladiator, nicht gerade mein Lieblingsfilm, aber schon auch geil. Aber halt, ich meine, einer meiner Lieblingsfilme von ihm ist halt der Marsianer. Zeigt halt einfach auch, was ich jetzt gerade aufzählt habe, die Liste allein, die ist schon ein ziemliches Spektrum, was er da abbildet. Ja. Und finde ich geil, dass er viel versucht und auch viel macht, ja. Also rein statistisch, wenn er jetzt in dem Tempo weiter Filme macht, wird sicher im nächsten Jahr wieder einer dabei sein, der mir gefällt. Oder im übernächsten spätestens, ja.
Ey, der hat jetzt schon in Interviews gesagt, ja, hier, ich plane auch schon hier in Western und so weiter. Ja, habe ich auch schon so
weit. Also das nächste ist, glaube ich, der Gladiator 2, oder?
Richtig, genau, den dreht er gerade mit, wie heißt der hier, Paul Mescal.
Wissen wir schon mehr, was sonst noch kommt?
Der hat, wie gesagt, diesen Western hat er zumindest in jetzt ein paar Interviews gesagt, kommt, ich will mal gucken, wie er heißt, aber das ist zumindest eine Sache, die bei ihm auch ansteht. Aber er ist immer recht schnell bezüglich, also wenn du bei dem auf IMDb gehst und auf Upcoming Film, ist eine Menge dabei. Queen and Country, das ist glaube ich der Western, Roads to Freedom, Gladiator 2 und dann hat er wahrscheinlich einen Piloten gemacht von der Serie Sinking Spring.
Ich merke, 1492 ist auch von ihm und White Squall und die Acte Chain, also der hat ja echt einen Haufen Film gemacht. Bei Gott nicht alles Gold. Ja. Auf das wollte ich eigentlich raus.
Sein für mich zweitbesten Film hast du, also sein zweit- und drittbesten Film,
naja,
für mich
kommen wir vielleicht
hast du nicht
sogar
erwähnt.
Noch dazu. Okay, weil, also, okay. Um jetzt kurz die Erwartungshaltung, ich bin sehr offen. Ich schaue mir gern einen Film an von ihm. Aber ich erwarte
jetzt. Aber jetzt machst du aber. Jetzt also.
Automatisch das hier.
Und sowas haust du freiwillig ins Internet.
Ich erwarte mir dann automatisch, dass das ein Film ist, der ein Homerun sein wird, ja.
Ja. Yeah.
Und der Film hat mir zumindest 2 Sachen fand ich sehr beeindruckend. Das eine sind natürlich die Schlachtenszenen, von denen du schon angedeutet hast, dass er sowas vielleicht ganz gut kann. Und das führt mich jetzt dazu, dass ich gesucht habe, ob nicht der Kingdoms of Heaven Director's Cut irgendwo zu sehen ist.
Ich streich das S, dann ist es cleaner.
Kingdom of Heaven?
Ja, genau.
Okay. Oder Director Cut. Jedenfalls, der ist nicht zu sehen. Es ist nur die Kinofassung auf, ich glaube, Disney Plus oder so. Weswegen ich die dann nicht angeschaut habe, weil ich mir gedacht habe, ich möchte die schon in der Variante sehen, von der du immer schwärmst. Das ist ja die Director's Cut Variante. Mhm. Den ich nämlich noch nicht gesehen habe. Ja? Also den Film habe ich noch nicht gesehen. Und ich nehme an, der war einer deiner zweit- oder drittliebsten Filme, oder?
Das ist mein zweitliebster Film von Ridley Scott, ganz genau.
Genau. Du darfst mir dann gerne auch noch deinen Erstlieblingsfilm sagen. Genau, aber jedenfalls, die Schlachtenszenen waren auch hier im Napoleon feinste Sahne, ja. Das Zweite, was mich sehr beeindruckte, ist, wie man, oder wie ich möchte es nicht projizieren, wie ich tatsächlich für einen narzisstischen, selbstverliebten, infantilen, Ödipus-Komplex behafteten Würstelmann, ja, der Kinder mit Obst bewirft, wie man für so einen Kerl auch noch Sympathie generieren kann bei mir. Das hat mich beeindruckt. Mhm. Der Film selbst war dann, hat sich aber ein bisschen viel nach Clipshow angefühlt, kommt mir vor. So wie so eine Best-of-Variante seines Lebens, was wahrscheinlich, ja, was willst du machen, wenn es über jemanden wie Napoleon berichtest? Kannst du das aussuchen, entweder du zeigst, keine Ahnung, eine Woche im Leben oder halt mehr oder weniger sein ganzes Leben. Und das ist halt jetzt die Variante ganzes Leben. Und was halt auffällig war, ist, Napoleon in dem Film hat ja hier Vanessa Kirby als, wie soll man da jetzt sagen, Co-Star, ja, als zweite Hauptrolle fast. Zumindest, glaube ich, konzeptuell gesehen. Weil in den Dialogen wird sehr oft erwähnt, in welchem, ohne jetzt zu spoilen, in welchem Verhältnis die zwei zueinander stehen, ja, was sie voneinander denken und halten. Und das sagen sie sehr oft, aber es fehlt total im Film. Und das sind wahrscheinlich die 2 Stunden Material, die jetzt halt noch am Schneideraumboden herumliegen, die dann noch in den Director's Cut reinkommen, nehme ich an, sind halt die Frauenrollen, die in dem Film vorkommen. Würde ich annehmen. Und das hat mir halt auch einfach gefehlt, ja. So ist es halt, wir galoppieren so von Storybeat zu Storybeat oder vielmehr historischer Gegebenheit zu historischer Gegebenheit, die ich habe versucht, das irgendwie im Nachhinein noch zu lesen, wie akkurat das Ganze jetzt ist. Es ist akkurater, als ich gedacht habe. Mhm. Also gerade die Pyramidenszene jetzt weniger, aber sonst gar nicht so verkehrt, ja. Bisschen ausgeschmückt immer mal wieder, aber gar nicht so verkehrt. Ja. Und als kleiner Geschichtsunterricht fand ich es eigentlich daher auch ganz nett, weil ich bin eigentlich schon an Geschichte interessiert. Jetzt nicht unbedingt die Zeit, ich bin da mehr Fan von der Antike und so weiter. Aber hey, ja, und Joaquin Phoenix.
Also Steinzeit Junior und sowas.
ja, genau. Und der, wie hieß der, Day One? Mit Michael Cera und Jack Black.
Oh, ja. Year One.
Year One, genau, nicht Day One, Year One. Genau. Leben des Brian, na. Leben des Brian ist natürlich grandios. Wurscht, ich schweife ab. Genau, Joaquin Phoenix macht, glaube ich, genau und macht das gut, was er machen will und was vermutlich auch der Ridley von ihm wollte. Ich bin mir nur jetzt nicht mehr ganz sicher, ob ich das nicht jetzt schon ein paar Mal gesehen habe, von ihm in der Form und ob ich das noch so geil finde. Weil, wie gesagt, er spielt ihn halt sehr komplex behaftet. Er fast schon ein bisschen kindlich, naiv und so weiter, ohne jetzt irgendwie zu viel zu erzählen jetzt im Nicht-Spoiler-Part. Aber er macht's auch gut. Ich würde mir jetzt handwerklich nicht unterstellen wollen, dass das schlecht ist, was er macht. Aber ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich so richtig die Freude an der Figur habe, ja, und sie ist halt unsere Hauptfigur. Und es ist halt ein bisschen mühsam, jetzt diesen Kindsmann dauernd zuzuschauen, wie er sich, ich meine, zweifellos, er ist auch ein grandioser Taktiker, das ist ja eins seiner tatsächlichen Merkmale, er hat ja, weiß nicht, wie viele Schlachten geschlagen, 60 oder so, und fast alle gewonnen, auch wenn viele Leute gestorben sind auf beiden Seiten. Auch die Zahl, die präsentiert werden, ziemlich beeindruckend, ziemlich arg eigentlich, aber ja, genau, und deswegen, ich bin echt versucht, ob ich mir nicht irgendwann über die Weihnachtsfeiertage oder wann auch immer der Film dann kommt, den ultralangen Cut anschaue. Und je nachdem, ob sich dann das Verhältnis von Napoleon zu seinen anderen Figuren ein bisschen mehr Richtung andere Figuren verschiebt, dann könnte ich mir vorstellen, dass mir die längere Version sogar besser gefällt, als ständig ihm zuzusehen, ja? Wie er sich so fast schon stolpernd durchbewegt, irgendwie durch das Ganze. Aber schon eigentlich ganz cool. War eigentlich schon ganz cool, der Film.
Mhm. Ganz kurz zu deinem letzten Punkt. Also, ich weiß immer noch nicht, wann die auf Apple TV Plus erscheinen werden. Mhm. Bei Killers of the Flower Moon steht seit jetzt gefühlt einem Monat, so der Film wird immer dann präsentiert unter der demnächst Sparte, genauso wie Napoleon. Und bevor die im Kino liefen, stand dann hier, ab dann und dann im Kino. Und jetzt steht mittlerweile da demnächst hier. Aber es steht immer noch kein konkretes Datum. Also, da Killers of the Flower Moon immer noch nicht da zu sehen ist, würde ich mal bezweifeln, dass Napoleon zumindest noch in diesem Jahr dort erscheinen wird. Aber ja, Datum, ich habe nochmal gegoogelt. Keine Ahnung, wann das sein wird. Aber wenn steht demnächst, ich würde vermuten, es wird mit Sicherheit nicht so lange dauern wie bei Disney Plus die ganzen Filme. Weil deswegen ist ja auch. Na, bei Disney Plus, alles, was. Also die ganzen Marvel-Filme, die sind ja innerhalb von 3 Monaten sind die ja da. Oder jetzt hier, Haunting in Venice.
Nee, eben,
ist ja auch keine 2 Monate her, dass der im Kino lief.
Ich glaube nicht mal.
Oder 3?
Nee, ich glaube nicht mal 2 Monate. Das interessiert mich. Also, ich schaue es nebenbei nach, aber ja.
Wann Haunting in Venice im Kino lief?
Ja.
Okay.
Kino. Start.
Genau. ja, vielen Dank für deine Meinung zu Napoleon. 14.
September. Ja. Okay, doch.
14. September.
Ja.
Ja. War ich. Ja.
Warst du dabei?
Ja. Okay. ja, also ey, ich bin kein Ridley Scott Fan, aber ich mag sehr viele Filme von ihm. eine sehr bunte Filmografie, hat wirklich viele Titel, die ich mag, die ich geil finde. Also wie gesagt, Alien ist für mich so sein Evergreen, bester Film überhaupt. Kingdom of Heaven, auch wirklich ausschließlich der Director's Cut, werde ich auch gleich nochmal kurz drauf eingehen. Und mein Lieblingsfilm von ihm ist Black Hawk Down. Der ist geil. Der ist sehr geil. Counselor war aber auch geil. Ich mag Black Rain unheimlich gerne, sehe ich immer wieder gern. Sehr cooler Film. Ich mag definitiv auch Prometheus und ich mag Alien Covenant. American Gangster war gut. Hannibal ist interessant, zumindest als abgefahrene Fortsetzung von Schweigeländer.
Nicht die historische Figur Hannibal, genau.
Ja, nicht ganz. Thelma & Louise, auch ganz cool. Ja, der hat Jahr um Jahr immer wieder haut der ein paar gute Titel raus. Sehen auch gut aus und das ist natürlich auch so eine Sache, wo Studios froh sind, wenn sie wissen, hier, okay, dem geben wir jetzt ein bisschen mehr Geld, aber das ist jemand, der macht keine großen Experimente, außer jetzt vielleicht bei The Counselor, aber da hat er wahrscheinlich auch nicht so das Budget gehabt, wie bei seinen anderen Filmen. Aber ansonsten ist es natürlich jemand, der liegt im Budget drin, der überzieht nicht, der liefert seine Filme innerhalb der Zeit ab, wie er sagt, dass er abliefert, weil das ist ja auch so eine Sache, also viel denken immer so, ah ja, okay, ja, Regie, einfach hier Film machen, kann ich so, aber einfach, dass diese ganze Scheiße einfach planen und wirklich in dem Zeitrahmen abzuliefern und dass das Ding dann gut ist, ist, glaube ich, nicht ganz so einfach. Sollte man immer bedenken. Aber ja, Napoleon. Mo, ich würde dir fast in allen Punkten zustimmen. Ich fand den okay. Der ist stellenweise ganz unterhaltsam. Napoleon ist, also Joaquin Phoenix ist, glaube ich, so jemand, der bringt natürlich eine Menge. Also, wenn du solche Larger-Life-Persönlichkeiten verkörperst, hilft es natürlich auch, wenn du Schauspieler nimmst, wo das ebenfalls der Fall ist. Oder wo zumindest die eine Menge jeder Schauspieler bringt ja eine gewisse Eigenart mit. So, ganz egal, wie die spielen, aber etwas, was Teil ihrer Persönlichkeit ist. Also selbst
oder zumindest George ihre Persona, wenn man so will. Ja.
Genau, ja, genau. Also jetzt, du kannst George Clooney und Brad Pitt irgendwo hinstellen, die sind stumm einfach. Aber es sind sehr schön anzusehende Menschen in dem Moment. So, das ist nicht, was nicht einfach weg ist. Das ist automatisch da. Hm. Und eine gewisse Eigenart, Charisma, Persönlichkeit, eine Person, die raussticht aus der Masse, ist Joaquin Phoenix, definitiv. Und das hilft natürlich in dem Moment immer bei solchen Filmen. Ich habe auch, also mein größter Kritikpunkt ist, und das hast du eben schon gesagt, diese Episodenhaftigkeit. Und das ist ja etwas, wenn du, oder zumindest etwas, was ich bei Biografien wirklich nie gut finde, ja, dass du das Gefühl hast, ey, hier hat sich jemand hingesetzt und die scheiß Wikipedia-Seite abgefilmt. Und ich finde, das ist seit langem mal wieder ein Film gewesen, wo ich das sehr häufig gedacht habe. Es gibt Filme, die können sehr gut mit dieser Episodenhaftigkeit umgehen. Napoleon hat für mich da eine Menge an Tempo und Drive verloren. Diese Episodenhaftigkeit. Also der wirkte sehr zerstückelt. Und das hat ihn für mich stellenweise dann so ein bisschen träge gemacht. Ja, die Schlachten sind wirklich beeindruckend. Das, wie gesagt, kann Ridley Scott. Da hat man auch schon Besseres von dem gesehen, aber das sieht trotzdem Bombe aus. Also muss man ganz klar sagen. Und ist auch unterhaltsam. Gerade, ich glaube, die letzte Schlacht ist dann so am beeindruckendsten. Ich will jetzt nicht sagen, welche das ist, aber die sieht zumindest.
Napoleon-Nerds werden es wissen.
Genau. Das ist auch die einzige, die ich so mit Namen kannte und dass ich wusste, was genau denn passiert und ob er die gewinnt oder verliert. Und so das ganze Hin und Her mit, also die, wenn er nicht auf dem Schlachtfeld war, so die Dynamik zwischen ihm und seiner Frau, wenn es humoristisch angelegt war, konnte ich damit was anfangen. Also mir wurde von den Menschen, mit denen ich im Kino gegangen bin, wurde mir natürlich auch aufgeregt, ich hätte dort am lautesten gelacht. Wo der Lustmolch innerhalb Napoleon rauskommt, das mag vielleicht sein. Ich bin einfach nur ehrlich zu mir selbst. Nee, hat er nicht wie ein Schweinchen gemacht?
Ich glaube, er japst so wie so ein Hund irgendwie, aber.
Ja,
vielleicht macht er beides irgendwie so. Man weiß es nicht so genau, was er eigentlich macht.
Aber. Genau. Aber auf jeden Fall für die humoristischen Momente, die haben für mich gut funktioniert. Die dramatischen Momente dann auch so, da hat mir dann auch so ein bisschen gefehlt. Am meisten wahrscheinlich einfach noch so eine Szene, wo beide etwas vorlesen vor einer großen Menschenmenge. Du weißt, welche Szene ich meine?
Die spätere oder die frühere?
Die spätere. Ja, genau. Und am Anfang fand ich es auch noch ganz interessant, so das ganze politische Tada. So, oh hier, ihr macht euren Job nicht gut, wo er diese 4-5 Menschen da erstmal vorführt und sagt, hier, ihr seid Kacke, dem, was ihr macht, und dann so seinen Werdegang einmal, wie es dazu kommt. Aber da hat mir einfach ein bisschen gefehlt. Es wirkt alles so ein bisschen zusammenhanglos oder einfach so, hey, jetzt legen wir kurz unseren Fokus hier drauf.
Sprunghaft.
Und ja, es ist vielleicht auch ein bisschen, ich will nicht unfair sagen, aber wenn du halt weißt, ah, okay, gut, kommt eine längere Fassung, ist jetzt auch nicht unbedingt häufig der Fall, dass du schon von Anfang an weißt, du gehst ins Kino, ah, okay, gut, es wird definitiv eine längere Fassung geben. Häufig ist es ja erstmal so, dann kommt die Fassung, die im Kino war, kommt raus. Und dann ist noch mal irgendwann, keine Ahnung, 1, 2 oder je nachdem wie viele Jahre später. Ah ja, hier übrigens, das ist der Director's Cut. Vielleicht hat das auch ein bisschen mitgespielt. Aber zumindest ist es hier eine Sache, wo ich das Gefühl hätte oder das Gefühl habe oder zumindest optimistisch bin, dass mir die längere Fassung von Napoleon besser gefällt als die Kinofassung, die solide war, unterhaltsam war, mir einen groben Überblick über diesen Mann geboten hat. Und ja, ich weiß, man muss auch immer vorsichtig sein. Filme sind keine Dokumentationen. Ich meine, selbst Dokumentationen sind in gewissen Aspekten dann gewissen dramatischen Aspekten, die sie dann vielleicht manche Sachen, ja. den Präsentieren nicht ganz immer für 100% wahrzunehmen. Ja. Aber ein Spielfilm ist ein Spielfilm. Ein Spielfilm soll unterhalten. Ich will hier keine Geschichtslehrstunde haben. Ich möchte einen Einblick in die Geschichte haben. Ich möchte einen Blick in diese Welt haben, die ich kann nicht einfach den Fernseher anmachen und bekomme einen realistischen Blick dorthin. Das geht nicht, sondern dafür sind eben Filme da, dass sie uns Charaktere, Zeiten, Erden näher bringen, die wir selbst nicht erlebt haben. Hm. Und es ist oder funktioniert in erster Linie natürlich visuell, aber jeder muss und sollte sich bewusst sein, dass ich hier keine 1:1 Darstellung dieser Zeit oder vor allen Dingen dieses Lebens bekomme. Das darf auch nicht die Erwartung sein. Und deswegen, ich gehe vielleicht dann immer sehr in die Defensive, wenn jemand Filme, die eben auf wahren Persönlichkeiten, auf wahren Begebenheiten beruhen oder Persönlichkeiten porträtieren, die wirklich gelebt haben und die Geschichte nicht komplett der Wahrheit erzählt ist und dann, keine Ahnung, Figuren, oh, die Figur, die jetzt im Film, die basiert eigentlich so auf 4 Personen, die hat man jetzt einfach nur im Sinne der Dramaturgie zusammengelegt, also hey, alles cool im Sinne der Dramaturgie, also da dem stehe ich, glaube ich, offener gegenüber, weil mir geht es in erster Linie darum, einen guten Film zu sehen, einen unterhaltsamen Film. Und da geht es auch, glaube ich, Ridley Scott drum. Und ich glaube, der wäre der Erste, wenn du dem sagst, hier, dein Film beruht nicht ganz auf Anblick, das stimmt nicht ganz und so weiter. Der würde dir wahrscheinlich ja, ein paar Fax um die Ohren hauen, Sir Ridley. Gut, der ist Jahrgang 1937. Ja. Der ist über 80. Also, ja, echt Respekt, dass er sowas auch noch raus hat. Und aber ja, hält ihn wahrscheinlich jung, gell? Wenn du damit aufhörst, so dann alles ist wahrscheinlich doppelt so schnell. Hier, Clint Eastwood, der ist paar 90 und dreht jetzt seinen letzten
Film. Ja, ich meine, Scorsese ist auch über 80, oder?
Ja.
Na, eins möchte ich jetzt noch sagen, weil ich vorher relativ schlecht jetzt über die Charaktereigenschaften vom Napoleon geredet habe, wie er hier dargestellt wird. Wohlgemerkt. Keine Ahnung, wie der echt jetzt war. Ich fand das schon auch nicht nur schlecht, ja. Also ich fand es eigentlich gar nicht schlecht. Ich bin so ein bisschen noch am Überlegen, wie ich es jetzt fand. Aber wie wir zum ersten Mal mit Napoleon in eine Schlacht gehen, fand ich das eigentlich ganz cool angelegt, dass hier Napoleon nett auftritt wie so der Alpha-Macker, der alles, obwohl er clever ist und tatsächlich die auch in der Szene gut agiert und strategisch agiert und weiß, was er tut, ist er, und das sind jetzt wirklich ganz, ganz frühe Spoiler, ich hoffe, ihr verzeiht es mir, ist er nervös an der Position. Ja? Wird er uns gezeigt als jemand, der jetzt nicht hier unbeeindruckt in sein erstes Scharmützel geht, oder ich weiß nicht, ob sein erstes ist, aber halt ein wichtiges Scharmützel für ihn und seine Karriere. Ja? Und dass man sieht, das geht nicht spurlos an ihm vorbei jetzt. Ja? Da ist er nervös, klappt der Plan, geht das so auf, wie er sich denkt, oder bezahlt er schlimmstenfalls mit seinem Leben, ja, oder mit Degradierung oder sonst irgendwas. Ja. Das fand ich eigentlich schon ganz interessant, weil sonst hast du halt, wie du sagst, diese Figuren, die eigentlich größer sind als das Leben, die auch einen gewissen Ruf haben, ja, und du kennst ihn ja nur kühl herunterblickend von irgendwelchen Reiterstatuen oder großen 4-Meter-Porträts in Überlebensgröße. Da siehst du keine Unsicherheit in Napoleon, ja. Aber vielleicht hat er die gehabt, ja. Wir wissen es jetzt nicht, aber vielleicht war das so. Ja. Vielleicht hat er gebibbert vor der Schlacht und war sich unsicher, ob das aufgeht oder nicht. Und den Aspekt fand ich eigentlich schon ganz cool, dass hier mal so ein bisschen gegen den Typ Napoleon gleich mal von Anfang an auch was anderes präsentiert wird.
Genau, also das finde ich auch, mochte ich auch sehr, und ich mochte auch den Humor, den Ridley Scott hier mit reinbringt, weil das ist ja auch so eine Sache. In den meisten Fällen, Biografien sind auch deswegen immer, finde ich, sehr langweilig, nicht nur, weil sie sich häufig anfühlen wie, oh, okay, wir müssen jetzt die wichtigsten Stellen in dem Leben von dieser Person abhandeln. Und in den meisten Fällen, gerade wenn es solche großen Persönlichkeiten sind, oh, hier hat ein Schauspieler die Möglichkeit zu zeigen, wie gut er, Vorsicht in dicken Anführungszeichen, wie gut er schauspielern kann oder wie gut sie schauspielern kann. Weil es einfach darum geht, hey, wie gut kann ich Person XY nachmachen? Hilft natürlich wie hier, wenn du nicht keine, es gibt keine realen Aufnahmen eben dieser Person offensichtlich, wo du sagst, ah ja, okay, ja, so hat so, das, ja, der hat Napoleon gut getroffen, so kenne ich ihn auch aus den Aufnahmen. Und das häufig so, ja, für Schauspieler eine Entschuldigung ist, ja, okay, hier kann ich einfach mal eine historische Figur oder einfach eine echte Figur nachahmen. Und fühlt sich häufig dann sehr lahm an, sehr uninspiriert an und keine Ahnung. Eher so, ja, okay, wie gut kann ich persönliche Situationen nachahmen? Ist häufig nicht so spannend. Deswegen hat mir ja auch ganz gut gefallen, auch so der Ansatz und auch so der Ansatz zwischen der Ehe zwischen den beiden. In so, wird ja häufig jetzt in ein, zwei Reviews, die ich gelesen habe, als Cuckold beschrieben. Das fand ich sehr amüsant. Und das passt ja auch so. Also allein die erste Szene, wo sie auf dem Sofa sitzen und sie ihm sagt, so, wo sie auf ihn einredet oder auf ihn runterredet, sagen wir es mal so, was er für sie ist, fand ich sehr, sehr lustig. Aber auch so, also der hat schon Ridley Scott, also Gucci hat ein bisschen Humor mit reingebracht. Last Duel, auch ein Historienfilm mit einem vielleicht ernsteren Thema, nicht ernsteren, ernsten Thema oder gerade das Ende, aber trotzdem bringt er auch da genug Humor rein und das hat er auch hier wieder getan. Also ich glaube, das ist auch so eine Sache, die solche Filme, die vielleicht ein bisschen trocken wirken, ein bisschen aufheitern können, aber ja, das hilft ja nicht, weil ich glaube wirklich so, die große Schwäche von diesem Film ist eben so, dass uns hier viel Material fehlt an Kontext. Und häufig ist es ja so, dass du denkst, okay, gut, ich fand den Film ein bisschen zäh. Dann ist ja so der erste Gedanke, okay, der Film muss kürzer sein, damit ich ihn unterhaltsam finde. Wenn sich etwas lang anfühlt, ist verständlicherweise der Gedanke, okay, der Film muss kürzer sein, weil ich habe mich ja gelangweilt. Aber, und da möchte ich jetzt kurz einmal die Brücke schlagen zu Kingdom of Heaven, Königreich der Himmel, den du, habe ich eben nicht verstanden, du hast diesen Film noch nie gesehen.
Richtig. Okay. Und wenn ich ihn schon zum ersten Mal sehe, dann will ich gleich den Director's Cut schauen.
Ja, genau. Also das ist auch eine Sache. In den häufigsten Fällen würde ich sagen, okay, wenn es eine längere Version von einem Film gibt, guck die kurze Version und wenn du sagst, okay, ist gut, dann einmal die lange. Ganz kurz, Herr der Ringe zum Beispiel, ganz fantastische Filme. Ich bin ein Bevorzuger der kurzen Variante. Ich mag die Extended-Varianten nicht unbedingt. Es gibt einzelne Szenen, die ich sah, wo ich sage, ja, okay, die hätte ich gerne in der Kinofassung drin. Aber wenn jetzt da jemand die Filme noch nicht gesehen hat, dem würde ich nie empfehlen, ja, guck direkt die Extended-Version. Dem empfehle ich ganz klar, guck als erst die Kinofassung. Wenn du sagst, ja, geile Filme will ich nochmal gucken, dann guckt hier die Extended-Variante. Kingdom of Heaven habe ich damals im Kino geguckt, 2005, und fand den okay. Aber auch ein bisschen zu lang gefühlt, ein bisschen langweilig und konnte auch, ehrlich gesagt, nicht so wirklich sagen, was mich arg gestört hat, aber fand den einfach nicht so gut. Und dann kam der Director's Cut raus, der fast eine gute Stunde länger ist. Und mittlerweile ist das so das Textbuchbeispiel für einen Film, wo die Diskrepanz an Qualität zwischen diesen beiden Fassungen so enorm ist. Oder ich sag mal so, wo der Director's Cut diesen Film so viel besser macht, so viel interessanter macht, weil er so viel mehr Kontext liefert zwischen Szenen. Weil er so ein besseres Bild abliefert von der Geschichte, die er erzählen will. Dass man sich vor den Kopf steht und sagt, okay, warum haben die, natürlich haben, wegen der Laufzeit halt, aber warum haben die nicht diese Fassung ins Kino gebracht? Ich habe danach die Kinofassung auch nie wieder gesehen, aber Director's Cut, Kingdom of Heaven, all the way. Das ist so das beste Beispiel dafür. Und ich, also den Director's Cut habe ich mehrmals gesehen, finde ich immer wieder geil. Ein Bombenfilm, ein sehr unterschätzter Film von Ridley Scott, kann ich nur wärmstens jedem empfehlen. Jeder, der Napoleon gesehen hat und sagt, ja, fand ich gut, aber hätte ich schon gern besser einen Film gesehen. Andere Charaktere so, aber als episches Historiendrama mit epischen Schlachten, basierend auf zumindest vagen Ereignissen, Personen, die zumindest gelebt haben, ist das ein sehr beeindruckender Film. Und nichts wünsche ich mir deswegen mehr, als dass der Director's Cut, also wir sollten nicht zu lange über einen Film reden, den es aktuell noch nicht gibt, aber ich wünsche mir sehr diese Langfassung, dass die mir vielleicht was Ähnliches liefert, wie es Kingdom of Heaven damals getan hat. Die Hoffnung ist da bei mir aktuell sehr groß.
Ich würde mir einen Film wünschen, Hannibal von Ridley Scott, wo es wirklich um den Hannibal, den historischen Hannibal geht. Ich glaube, das stelle ich mir auch cool vor. War der aus Karthago? Ich glaube, der war aus Karthago, gell? Wie er über die Alpen geht und so weiter und mit den Römern kämpft.
Ja, genau.
Der heißt auch Hannibal und alle sind verwirrt.
Eine Mini-Variante hast du ja eigentlich schon in Gladiator. Es gibt doch die eine Schlacht, wo sie das nachstellen, so ein bisschen, oder?
Im Kolosseum meinst du?
Ja, genau.
Ja, das kann sein. Ach, weiß ich gar nicht mehr.
Ist auch ewig her. Gladiator habe ich schon ewig nicht mehr gesehen. Ja. Ich meine schon. Die Schlachten sind aber wirklich gut.
Yep.
Es sind auch sehr. Ist halt der Historie geschuldet, aber sehr abwechslungsreich, wo sie stattfinden. So ist es nicht, okay, sechsmal stehen sie auf einer Wiese und ballern gegenseitig auf sich los, sondern da ist einfach, wo die stattfinden, zu welcher Zeit die stattfinden. Fand ich, war sehr abwechslungsreich. Und ich meine, ist ja auch ganz klar, halt, die Schlachten, die sind nicht das Problem von diesem Film.
Nö.
Es ist halt einfach so das Material dazwischen. Also es ist auch allein so, es gibt einen Moment, wo Napoleon auf eine Insel kommt.
Mhm.
Und es fühlt sich so kurz an, weil Napoleon ist auf dieser Insel und dann hören wir ein, zwei Sätze von ihm und dann jetzt geht's von der Insel wieder runter. Weißt du? Und du denkst so, ja, okay, warum hast du mir das denn überhaupt gezeigt? So. Und allein da hoffe ich mir dann schon mal ein bisschen mehr, okay, was hat er dort gemacht? Und das macht es ja dann, das macht dann solche Stellen oder solche Momenten, die nicht viel Screentime einnehmen, viel länger dastehen. Weil du als Zuschauer nicht wirklich, es sei denn du, keine Ahnung, weißt, was er dort alles gemacht hat und so weiter und kannst die Lücken füllen. Aber innerhalb des Films bekommst du nicht groß erklärt, was er dann in der Zeit gemacht hat und was in der Zeit vielleicht, also einfach, das ist okay, Napoleon ist da, kurz Zeit da verbracht und dann ist er wieder weg. Und dann fragst du dich, warum wurde mir das dann überhaupt erzählt? Warum kann man das dann nicht einfach weglassen? Und das macht es natürlich dann länger, weil du dann nicht verstehst, warum wurde mir das gesagt, weil es halt, ja okay, ist halt historisch gesehen ist es halt ein wichtiger Punkt, ist eine Tatsache, die man einfach weiß. Ich bin auch schon mal auf dieser Insel gewesen, 12. Klasse Toskana.
Ja, aber trotz dieser Meilensteine, wo man offensichtlich merkt, es vergeht Zeit, fällt es trotzdem schwer auch mitzugehen, wie viel Zeit ist jetzt vergangen. Ja? Man muss sich da immer irgendwelche Indikatoren suchen, dann weiß man nicht, wessen Kinder sind das jetzt nochmal. Habe ich die vorher schon gesehen? Sind es dieselben Kinder in alt oder sind es andere Kinder? Worauf muss ich schauen?
Oh,
sind es 10 Jahre vergangen, 5 Jahre vergangen, ein Monat? Muss man immer ein bisschen aufpassen. Ich hoffe, dass da auch ein bisschen weil dem Joaquin Phoenix sieht man jetzt nicht wirklich an, wie viel er altert. Wie du sagst, relativ großer Zeitbogen, der hier aufgespannt wird. Muss man aufpassen auf die Hinweise, wie viel Zeit jetzt gerade wann vergeht. Hofft, dass das auch im Director's Cut etwas leichter zu lesen wird. Dann, ja. Weil er hat sich ja Gott sei Dank erspart, dass er uns 5 Jahre später permanent einblendet oder irgend sowas. Ja.
Was hast du gerade gesagt? Dass er uns das erspart?
Ist es oft vorkommen? Ich glaube, es ist einmal vorkommen oder so, oder?
Also, was er häufig macht, ist das Jahr einblenden.
Ja, eh, aber da müssten wir rechnen können. Glaubst, zeig mir zwei Jahreszahlen und ich soll dann selber ausrechnen, wie viel Zeit vergangen ist?
Ganz interessant, also, das. So häufig wie der
Deswegen gehe ich nicht ins Kino, um Mathe zu machen.
Also ich habe es irgendwann gemacht, weil ich finde, der hat sehr häufig diese Textzahlen eingeblendet. Und naja, also es ist natürlich wie viel Zeit verstrichen ist innerhalb von Filmen, gerade in so einem Film, wo du immer ein paar Jahre springst, gefühlt alle, ja nicht alle paar Minuten, aber alle 20, 30 Minuten, das ist natürlich nicht einfach. Ohne einen Charakter sagen zu lassen, hey, weißt du noch, vor anderthalb Jahren, als die Schlacht war. Und ich glaube, es kommt ein, zwei Mal, kommt ein Moment zumindest vor, wo jemand sagt, hier, weißt du noch, das ist vor einem Jahr gewesen. Sind wir ein Jahr verheiratet und doch. Oder nee, ich glaube, er sagt, versuchst du mir seit einem Jahr ein Kind zu schenken. Auf jeden Fall ein, zwei Mal kommt es zumindest vor, dass ein bisschen zeitlicher Kontext geliefert wird. Aber Mo, die laufen nicht mit Uhren und Chronographen rum. Die Zeit ist da einfach nicht so wichtig gewesen.
Nein, das musst du sicher nicht. Ja. Kalender wurden noch nicht erfunden.
Okay, müssen wir ins Spoiler-Part gehen, oder?
Nö, alles gut.
Ich denke auch nicht. Ich denke auch nicht. Okay, also ich habe jetzt den Kinobesuch nicht bereut. War solides Ding. Ridley Scott haut auch nur wirklich solide Filme raus. Ich glaube, ich habe wirklich keinen Film von ihm, wo ich sage wirklich, dass ich den wirklich schlecht fand. Aber ich muss auch sagen, ich glaube, der einzige Film, den ich von ihm noch nicht gesehen habe, ist A Good Year. Ansonsten kenne ich schon alles.
Okay. Na, maybe gibt es schon noch einige fehlende, aber ja.
Selbst J.J. Jane fand ich gut.
Schon. Also es war halt damals irgendwie so.
Also, wie ja, bei uns heißt sie ja die Akte Jane.
Genau, die Akte Jane. Bisschen skandalträchtig, aber ja. Naja, skandalträchtig, auch nicht wirklich. Es war halt, wie hieß der andere Demi Moore-Film? Striptease, gell? Das war ungefähr dieselbe Zeit,
genau,
oder?
Genau, der andere.
Ja, schon. Nenn mir einen dritten Demi Moore-Film.
Enthüllung.
Okay, das zählt nicht.
Ein unmoralisches Angebot. Charlie's Angels, Full Throttle. Also der zweite Charlie's Angels. Oder spielst du im ersten mit?
Du warst nicht böse, wie ich den, oder?
Ja, im ersten und im zweiten.
Ja. Naja, wie auch immer.
Ashton Kutchers Home Videos. Okay, dann schließen wir hier einmal unsere.
Also genau an dieser Stelle.
Genau an dieser Stelle unsere Besprechung von Napoleon. Der aktuell im Kino läuft. Neuer Ridley Scott Film. Yes! Eskapoden. Wo ging es in eurer letzten Sendung, dein zweiter Podcast, drum?
Wir haben geredet. Ach, fuck, jetzt hast du mich schnell gefragt. Zu schnell hast du mich gefragt. Wir haben besprochen.
Soll ich nachgucken? Soll
ich schaue selber nach. Ich komme, das ist peinlich. 65. Oder 65. Der ist ja jetzt auch auf Netflix. Adam Driver Vehicle.
Fuck off.
Besprochen. Fuck off. Genau,
der. Fuck you, sagt er. I don't know. Fuck you.
Gute Imitation. Richtig.
Ja. Dafür bin ich bekannt für meine Adam Driver Impression.
Den haben wir geschaut.
Fuck you, Hannah. Fuck you, Hannah.
Das ist jetzt das Wedding Story.
Hannah, komm hier.
Na, wie Marriage Story.
Nein, Hannah. Girls.
Ah, Girls, stimmt, hat auch mich
gespielt. Lena Dunhams Charakter, ja.
Ah, ja.
Okay. Ja, den habe ich auch dieses Jahr einmal gesehen. 65.
Mhm.
Ich habe kein Wort über diesen Film zu verlieren. Das
ich glaube, die Besprechung war lustiger als der Film, aber hey.
Das glaube ich dir aufs Wort.
Auch dir, historisch durchaus nicht unakkurat.
Glaube ich dir aufs Wort.
Ja. Mehr dazu in den Eskapoden.
Wer meiner Stimme noch nicht überdrüssig ist, darf mich gerne noch im Spielfilm-Podcast hören. Mache ich mit dem Patrick Lohmeier zusammen und da sprechen wir über Filmografien. Aktuell immer noch bei Steven Spielberg und die letzte Episode ist rausgekommen, wo wir über Soldat James Ryan gesprochen haben, dann Die vergessene Welt, Jurassic Park und Amistad. Eine sehr coole Folge. Und eine, wir denken halt manchmal so, okay, also wir haben bei Spielberg gesagt, das ist jetzt so unsere längste Filmografie, die wir bisher besprochen haben. Und da haben wir im Vorfeld gesagt, wir heben uns mal so auf, so dass wir hier, wenn wir irgendwann hier wirklich keinen Bock mehr haben, dass wir eine andere Kurzfilmografie, die vielleicht nur ein oder zwei Folgen lang geht, zwischenschieben als Pause.
Aha.
Aber wir haben halt einfach so Bock, hier weiterzumachen. Jede Folge ist halt einfach Minimum zwei Highlights. Also das ist halt einfach der Wahnsinn, was die Filmografie von diesem Mann, das ist nicht normal. Ja, genau. Also bitte einmal bei Spielfilmen reinhören. Und ansonsten freuen wir uns auf die nächste Folge. Euch eine schöne Woche, schöne Vorweihnachtszeit. Und ja, wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss, ciao. Und auf Wiedersehen.